Beim Quiz Wer weiß denn sowas? Erwartet dich der Gipfel des unglaublichen Wissens. Kennst du die richtige Antwort? Faultiere sind laut aktueller Forschung die einzigen Säugetiere, die A. nicht schwimmen können, B. ihren Nachwuchs nicht betreuen oder C. nicht pupsen. Die richtige Antwort ist C. nicht pupsen. Wer weiß denn sowas? Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Brenne, rase, wenn das Dunkel sich legt. Dem sterbenden Licht trotze, Wut entfacht.
Ja, und das werden die meisten von euch da draußen wahrscheinlich schon mal gehört haben. Wahrscheinlich vor etwa genau 10 Jahren, als Christopher Nolans Sci-Fi-Epos Interstellar oder Interstellar, wie die Leute es früher nannten und heute, glaube ich, auch noch in den Kinos aufschlug. Zum 10-jährigen Jubiläum haben wir uns gedacht, da ja der Film in einigen Kinos jetzt auch wieder gezeigt wird, setzen wir uns endlich mal zusammen und besprechen diesen Film, über den eigentlich bis zum geht nicht mehr gesprochen wurde. Aber die zwei üblichen Verdächtigen vom Telestammtisch, wenn es um Christopher Nolan geht, sind nun hier am Start. Und das ist zum einen der Christopher.
Hallo aus der 5. Dimension. Wirklich eine ganze Menge Bücher hier.
Ja, insbesondere von Arthur Conan Doyle unter anderem. Und The Stand von Stephen King auch. The Stand hat gar nicht mal so eine unähnliche Prämisse, soweit ich weiß. Aber ich habe es nie gelesen, keine Ahnung.
Wer ganz genau aufgepasst hat bei diesen Stellen immer, der weiß auch, wovon du gerade redest.
Ja. Ja, und ich, der Dom, wir zwei Hübschen haben ja schon wirklich einige Christopher Nolan-Filme besprochen. Wir hatten eine ganze Reihe zum Kinostart von Tenet, also Road to Tenet, wo wir die etwas unbekannteren Nolan-Filme besprochen hatten, weil ich mir da eigentlich dachte, ja, ganz ehrlich, über die Blockbuster, wer hat da nicht schon was zu gemacht und was gibt es da eigentlich noch zu sagen, etc. Deshalb hatte ich mir das so gedacht. Also da hatten wir Following, Insomnia, Prestige und ja, doch Inception hatten wir auch besprochen, okay. Und dann letztes Jahr durch das Schlupfloch der Wiederaufführung auch schon die Dark Knight Trilogie und nun Interstellar oder Interstellar, ich weiß nicht. Was ist deine Erfahrung? Bei mir sagen die Leute irgendwie immer Interstellar, dabei heißt es ja eigentlich Interstellar, aber ich weiß noch, als ich den Namen damals mal irgendwie zu Leuten gesagt habe, meinten die so, was für eine Stella, wie war's bei dir?
Da ich ja nun mal sehr viele amerikanische Analyse und auch amerikanische Reaction-Videos dazu gesehen habe, hat sich Interstellar knapp, kurz, prägnant bei mir auch eingebrannt. Nein, bei mir gab es auch nie eine Stella. Ich kenne keine Stella.
Interstellar, ja. Ja, am 6. November 2014 kam dieser Film ins Kino. Es ist 10 Jahre her, ich kann das kaum glauben. Ich habe ihn natürlich damals im Kino gesehen und war, sagen wir es mal so, dezent gehypt. Aber Christopher, ich gebe es erstmal an dich weiter. Wie sah es bei dir aus?
Der Hype hat sich sehr, sehr lange hingezogen, weil ich weiß nicht, ob Nolan einer der ersten Regisseure war, die das gemacht haben. Auf alle Fälle war er ja schon zu dem Zeitpunkt einer der wichtigsten Mainstream-Regisseure, die sowas bringen konnten, nämlich einen Teaser-Trailer ein ganzes Jahr vor dem Start zu veröffentlichen.
Ja.
Ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern. Daran sieht man, wie gehypt ich war. Ende 2013. Ein erster Teaser-Trailer. Man sieht die Kornfelder, man sieht das All, man hört die Narration von Matthew McConaughey. Mhm. Man sieht die Szene, wie er traurig sein Haus, seine Farm verlässt. Und dann halt nur Interstellar. One year from now.
Ja, ja.
Und ich halt zu dem Zeitpunkt schon enormer Nolan-Fanboy, Dark Knight-Trilogie gerade erst zu Ende und ein ganzes Jahr wirklich. Und jetzt kommt ihr uns schon damit Natürlich haben einem dann in diesem Jahr auch andere Dinge die Zeit vertrieben, aber die Hype-Maschine, die wurde sehr früh angekurbelt. Warner wusste zu dem Zeitpunkt eben schon genau, was sie an dem Mann hatten.
Definitiv. Und es war ja auch nicht nur Warner Brothers, sondern auch Paramount Pictures, für die der Film ja ursprünglich entwickelt wurde. Da wurde ja dann ein Deal geschlossen, hatte ich jetzt auch im Nachhinein gelesen, im Gegenzug dafür, dass die Vertriebsrechte aufgeteilt wurden mit Warner Brothers, hat Warner, soweit ich weiß, die Rechte am Freitag der 13. Franchise an Paramount abtreten müssen zu dem Zeitpunkt. Also das war Teil des Deals. Und wenn man sich dann jetzt wundert, warum der Film überhaupt bei Paramount ursprünglich war, ja, das war ja ursprünglich ein ganz anderes Projekt von jemand ganz anderem, nämlich niemand geringerem als Steven Spielberg. 2006 wurde das Ganze eigentlich schon angeleiert, ursprünglich auch nicht von seinem Bruder Jonathan Nolan, der ja das eigentliche Skript geschrieben hatte, sondern von dem Astrophysiker Kip Thorne, der ja dann hier auch maßgeblich dran beteiligt war. Und der und seine damalige Lebensgefährtin, soweit ich weiß, die Produzentin Linda Obst, die hatten ja auch schon vorher Contact gemacht mit Robert Zemeckis. Und wenn man den dann sieht, also nicht nur, dass da auch Matthew McConaughey drin ist, es gibt schon einige inhaltliche Parallelen. Aber Stichwort Inhalt. Christopher, für diejenigen welchen, die Interstellar noch nicht gesehen haben und auch keine Ahnung, worum das geht und sich fragen, wo jetzt hier die Stella vielleicht noch kommt, magst du uns mal zusammenfassen, worum es geht?
Ja, schamloser Spoiler, es gibt keine Stella. Muss ich jetzt alle furchtbar mit enttäuschen.
Ja.
Aber was der Film stattdessen zu bieten hat, ist wesentlich interessanter. Denn es ist auch absolut zeitrelevant. In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Erde einfach am Ende. Es gibt kaum noch Rohstoffe, es gibt kaum noch Lebensmittel, es gibt ständige Sandstürme, die das Land bedecken und man kaum noch ohne eine Maske aus dem Haus gehen kann. Und viele Leute haben deswegen ihre eigentlichen Professionen, ihre eigentlichen Jobs niedergelegt und sind deswegen Farmer geworden. Denn wir brauchen Essen, Essen, Essen. So viel wie möglich muss angepflanzt und geerntet werden. Einer von denen ist Cooper, gespielt von Matthew McConaughey, der eigentlich ein ausgesprochen geschätzter Astronaut, Ingenieur und Pilot war, der aber eben auch seiner Familie zuliebe, seinen beiden Kindern Murphy und Tom, zum Farmer wurde. Er ist verwitwet, seine Frau ist vor einigen Jahren verstorben. Und dann passiert etwas. Murphy hat das Gefühl, in ihrem Zimmer kommen merkwürdige Zeichen, Morsecodes und Dinge, die auf etwas hindeuten. Cooper nimmt das zuerst nicht sonderlich ernst, schaut sich das aber an. Es fallen einfach so Bücher aus dem Regal und Murphy ist ein ausgesprochen kluges Kind und kann da eine Art Karte draus zeichnen von dem, was sie da so vorfindet. Cooper sieht sich das an und erkennt darin Koordinaten, die beiden daraufhin zur NASA führen. Die NASA, die nicht mehr offiziell vom Staat unterstützt wird. Das Space-Programm wurde offiziell eingestellt. Es ist natürlich zu teuer und niemand blickt mehr zu den Sternen. Wir blicken alle nur noch runter in den Dreck, wie Cooper es selber sagt. Aber die NASA hat selber einen Plan und Cooper kommt ihnen da gerade recht. Denn es gibt die Möglichkeit, das menschliche Leben fortzusetzen, nicht mehr auf der Erde, in anderen Welten. Und dazu muss man durch Wurmlöcher reisen. Man hat ein großes Wurmloch entdeckt, das eben für Leute, die sich damit auskennen, als eine Art Abkürzung dient zu weit entfernten Welten, auf dem neues Leben möglich wäre. Und so wird eine Crew zusammengestellt. Cooper muss schweren, schweren Herzens seine Familie verlassen und zusammen mit Dr. Emilia Brand, gespielt von Anne Hathaway und ein paar anderen Astronauten, sich auf diese Mission machen, um eben für die Menschheit ein neues Zuhause zu finden.
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Vielen herzlichen Dank. Vor allem genau zu dem Punkt, wo man eigentlich sowas wie eine Rahmenhandlung hergestellt hat. Ne? Also nicht, dass wir jetzt hier den ganzen Film nacherzählen, aber für die Leute da draußen, für den wirklich sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ihr den Film nicht gesehen und auch noch nie davon gehört habt, sei an dieser Stelle eine Spoilerwarnung ausgesprochen, denn wir können, glaube ich, nicht ohne Spoiler über diesen Film reden. Und ehrlich gesagt, 10 Jahre später macht das auch keinen Sinn mehr, aber ihr seid trotzdem hier vorgewarnt. und zur Sicherheit auch eventuell, ja, nee, andere Christopher Nolan-Filme muss man ja eigentlich nicht in Sachen Spoiler mit einbeziehen, oder? Ich weiß es nicht. Zieht man da irgendwelche Parallelen?
Das wird im Laufe des Gesprächs vielleicht hier und da passieren, aber okay. Um ganz, ganz sicher zu sein, liebe Leute, also wenn ihr noch nie was von dem Mann gesehen habt, das macht ihr dann hier. Aber ich hau jetzt einfach mal kurzerhalb eine Spoilerwarnung für seine komplette Filmografie raus. So, jetzt sind wir abgesichert.
Ja, am wahrscheinlichsten eher dann noch für Tenet und für Oppenheimer, weil da, glaube ich, auch Kip Thorne jeweils dran beteiligt war. Und zu allen Filmen, die wir erwähnt haben, ich glaube, bis auf ein, zwei gibt es hier Besprechungen beim Telestammtisch, die ihr nachhören könnt, auch wenn wir nicht überall dabei sind. Aber wir hatten noch einen Spoilercast zu Tenet damals gemacht. Ich muss jetzt hier aber erstmal noch nachreichen, wie gehypt ich auf diesen Film war. Und ja, du hast schon gesagt, es hatte lange und viel Zeit, sich aufzubauen, und die hat bei mir auch richtig, richtig reingehauen. Ich glaube, ich habe lange, also zumindest vor 10 Jahren, ich habe lange nicht mehr so, eventuell noch nie, einem Film so entgegengefiebert. Die Trailer, jeden Trailer habe ich wirklich bis zum Tag des jüngsten Gerichts gefühlt durchgeguckt. Damals habe ich noch im Buchhandel gearbeitet. Da habe ich mir schon vor Kinostart habe ich mir sowohl das Originaldrehbuch als auch so ein wissenschaftliches Beiwerk, The Science of Interstellar, habe ich mir tatsächlich bestellt. Beides komplett auf Englisch, aber war trotzdem ganz gut zu lesen und wirklich sehr, sehr interessant. Da ging es nicht nur um die Hintergründe und die Entstehung des Films, sondern eben wirklich um die wissenschaftlichen Aspekte. Und da kann ich dann auch wieder den Bogen schlagen zu dem, was ich vorhin angeleiert hatte. Denn Linda Obst und Kip Thorne waren Anfang der 2000er der Meinung, dass es keine wirklichen Hollywood-Filme gibt, die wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich adäquat darstellen. Vor allem haben sie sich geärgert darüber, dass es wirklich nahezu nichts in dem Bereich gibt, was mal den handfesten oder zumindest wissenschaftlich-theoretischen Vorstellungen eines schwarzen Loches oder eines Wurmloches entgegenkommt, in irgendeinem Hollywood-Film gibt. Und das wollten sie ändern. Und deswegen, ja, haben sie sich zusammengesetzt, nach und nach mit niemand Geringerem als Steven Spielberg und dann auch Jonathan Nolan, der ihnen das Skript dazu schreiben sollte. Der hat dafür sogar tatsächlich Unikurse belegt, soweit ich weiß, um sich mit den wissenschaftlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Also man findet es noch online, sein ursprüngliches Skript. Das hat aber mit dem finalen Film wirklich nicht mehr viel zu tun. Also das wäre sehr abgespaceter Scheiß geworden, mit unter anderem einer chinesischen Missionscrew, die dann irgendwie durchgedreht ist und dann auch wirklich fünfdimensionalen Wesen, die aufgetaucht wären. Also das wäre alles sehr, sehr viel abgespaceter gewesen. Und vor allem war die Tochter von, also Merv, die Tochter von Matthew McConaughey, hier gespielt von Mackenzie Foy, die kannte man vorher aus den Twilight-Filmen. Die war ja ursprünglich ein Junge, die Rolle. Und das hört man ja am Namen noch tatsächlich. Murph ist jetzt nicht so ein typischer Mädchenname, würde ich sagen. Ne? Oder Murphy eher. Gell?
Ja, also wie du gesagt hast, dass ja Spielberg am Anfang involviert war und Interesse an dem Projekt hatte. Mhm. Das kannst du an einer Sache sofort festmachen.
Ja.
Denn es ist natürlich die Daddy-Geschichte.
Ja.
Wir alle wissen, Spielberg liebt die Geschichten über abwesende Väter, Väter, die zwar da sein wollen, aber es irgendwie nicht können, Kinder, die nach ihren Vätern verlangen. Und wenn du mir sagst, dass Murphy ursprünglich ein Junge war, dann sehe ich schon sofort den nicht existenten Spielberg-Film vor meinen Augen und ich sehe die sehr distanzierte Beziehung zwischen Cooper und seinem Sohn Murphy, die dann eben am Ende dementsprechend gekittet wird. Ich kann schon die Reste von Spielbergs DNA, die kann ich sogar in dem fertigen Nolan-Film deswegen irgendwie sehen.
Ja, und natürlich auch noch Elemente aus anderen Spielberg-Filmen. Also diese ganze Pharma-Geschichte und dann mit irgendwelchen mysteriösen Botschaften, das erinnert auch sehr an Unheimliche Begegnung der dritten Art. generell so diese ganze Perspektive, auch dass der Film ungewöhnlich für Nolan relativ chronologisch erzählt wird, auch wenn er natürlich mit einer, also nicht ganz und gar, das allererste, was wir ja sehen, sind ja diese Dokumentationsfetzen, ne? Und die sind tatsächlich, das wusste ich auch noch gar nicht, die sind aus einer echten Dokumentation, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass sich damals diverse Leute über das Schauspiel der Leute, die da auftreten und über diese Dustball-Ära sprechen in Amerika, dass die ja so schlecht schauspielern würden. Aber das liegt daran, dass es tatsächlich eine echte Dokumentation von 2012 ist.
Ich fand diese Fetzen eigentlich sehr authentisch. Also
ja.
A, wie die gefilmt sind und B, auch wie die Leute darüber sprechen. Halt so dieses von alten Leuten, die sowas mitgemacht haben, für die das lange her ist und die deswegen auch die nötige Distanz dazu aufgebaut haben, fand ich das überhaupt nicht schlecht gespielt. Aber okay, wenn es dann halt von einer echten Doku war. Aber das stimmt. Du hast diese Doku-Sequenzen, die am Anfang eingespielt werden und dann am Ende begreifst du genau, was das eigentlich soll. Das ist so das Einzige, wo hier vorgegriffen wird. Und trotzdem, das ist halt das Nolanischste überhaupt hier. Obwohl der durchgehend chronologisch erzählt wird, die Effekte von Zeit und die Wirkung von Zeit und das Überdauern der Zeit ist hier mal wieder so präsent wie vielleicht keinem anderen seiner Filme, noch nicht einmal in Tenet. Weil du hier wirklich eben auch die Konsequenzen von lange vergangener Zeit persönlich bei den Charakteren so stark spürst wie in keinem anderen seiner Filme.
Definitiv. Das Thema ist hier dauerpräsent und auch ja wirklich so im emotionalen Zentrum des Ganzen, eben zwischen Cooper und seiner Tochter Murph, die er dann ja zurücklassen muss und ja, deren halbes Leben er wirklich verpasst. Oder auf jeden Fall ja ein Großteil, also ihre ganze Jugend verpasst er eigentlich, weil die ist am Anfang so, was würdest du schätzen, so 10, 11 ist die am Anfang oder doch schon ein bisschen älter, ich weiß es nicht.
Ich denke auch 11, 12, 13.
Ja, ich hatte gelesen, Mackenzie Foy war beim Dreh so 13.
Ja,
das ja. Oder als der Film erschien, war sie 13, dann ist ja noch der Dreh selber. Ja, und irgendwann wird sie dann ja von Jessica Chastain gespielt. Im Zentrum des Films, im Mittelpunkt des Films haben wir eben Matthew McConaughey. Und ich weiß nicht, wie es dir ging damals, aber ja, McConaughey hatte da ja nicht so einen guten Stand zu der Zeit, beziehungsweise war er so außerhalb des Mainstreams unterwegs. Ich war da ein wenig skeptisch, als er gecastet wurde. Oder wie war es bei dir?
Nicht wirklich, weil diese Zeit 2013, 14, 15 oder auch schon 2012 davor, da befanden wir uns ja eigentlich schon mittendrin in der McConaissance, wie es genannt wurde. Die Wiederauferstehung von diesem Mann, wo man gedacht hat, seine Karriere hat sich irgendwie totgelaufen in belanglosen, blöden Romcoms. Und dann auf einmal, das fing glaube ich so 2011 an mit The Lincoln Lawyer. Dann kamen irgendwie wieder ernstere Projekte. Und dann kam ja nun mal 2013 der Oscar für Dallas Buyers Club. Und dann natürlich dann 2014 dieser One-Two-Punch. Du hattest Interstellar und du hattest, darf man nicht vergessen, die erste Staffel von True Detective.
Ja, ja, sicher.
Und zu dem Zeitpunkt war der Mann dann wieder ein hochrespektabler Schauspieler. Klar, man hat immer noch die alten Sachen im Kopf, halt das ständige, das T-Shirt ausziehen in jeder Szene aus älteren Filmen, das alright, alright, alright. Das schwang immer noch mit. Ich meine, es gibt Leute, die haben damals an Interstellar bemängelt, dass es doch eine gewisse unfreiwillige Komik hat, jemanden, der halt auf Englisch mit so einem breiten texanischen Akzent spricht, so viel über Wissenschaft und Quantenphysik reden zu hören. Das hat für manche Leute nicht zusammengepasst. Aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht besorgt, weil, wie gesagt, du hattest davor wieder eine ganze Menge Filme, wo er zeigen konnte, was er kann. Er war zu dem Zeitpunkt, als die Promotion für Interstellar langsam anlief, frisch gebackener Oscar-Preisträger. Da habe ich mir keine Sorgen gemacht.
Ja, obwohl es ja hier alles auch ein bisschen verschoben war. Also ich meine, er war dann ja auch in Wolf of Wall Street kurz davor noch drin.
Das auch
und
noch.
Und dann True Detective, ja. Aber davor hatte er noch Magic Mike zum Beispiel gemacht. Und man darf nicht vergessen, als das Casting angekündigt wurde, war das so 2012. Und da war er noch nicht so, also da brach die McConaissance gerade so an, würde ich sagen. Und interessanterweise hat ihn Nolan ja auch für seinen Film in einem kleinen Indie-Film von Jeff Nichols entdeckt, nämlich Matt, kein Ausweg heißt der in Deutschland.
Für den finde ich ganz fantastisch. Den habe ich dann auch mal gesehen, ja. Als der hatte keinen Kinostart, aber der kam halt auch sofort zu uns in die Videotheken. Ja, damals ist man noch in Videotheken gegangen, liebe Leute. Und da habe ich mir Matt dann gegeben und auch wirklich tolle Leistung von ihm. Und ich habe halt so viel vor Interstellar gesehen, was dann da ihn schauspielerisch in neue Höhen gehievt hat, dass ich mir da diesbezüglich eben keine Sorgen machte. Auch wenn ich jetzt nicht mehr genau einordnen kann, ob ich Matt davor oder danach gesehen habe.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich hatte Matt, glaube ich, dann, ich meine, ich hatte ihn davor gesehen und dachte mir so, ja, okay, gut, ja, McConaughey. Und dann Dallas Buyers Club natürlich. Also irgendwann hat sich das bei mir auch gelegt. Am Anfang war ich halt eher noch skeptisch. Aber das hat sich dann nach und nach zerbröselt und irgendwann habe ich mich dann doch wirklich auch, also als ich die Trailer gesehen habe, hatte McConaughey plötzlich was sehr Vertrautes für mich. Und ich muss sagen, ich mag ihn auch mittlerweile echt gerne. Also in True Detective hat er halt wirklich absolut rasiert in dieser Staffel. Das ist Wahnsinn, was er da abgeliefert hat. Aber ich war trotzdem, also da war ich halt noch so an dem Punkt, wo ich mir dachte, kann der halt diese Art von Blockbuster so tragen? Und das ist es aber auch vielleicht, weil Nolan hat ihn ja durch Matt dafür entdeckt einfach, ja, dass er relativ gut zum einen eine Art Jedermann spielen kann, der aber nicht immer irgendein Durchschnittstyp war, sondern eigentlich so dazu verdammt ist, einer zu sein. Denn er ist ja eigentlich ein sehr gebildeter, renommierter Mann, der ja früher für die NASA gearbeitet hat und jetzt so als Verwalter und Farmer sein Dasein fristen darf. Und da spiegelt sich natürlich auch eben dieser ganze Weltenentwurf wieder, den Nolan ja aufmacht. Dazu muss ich allerdings sagen, also hier diese, wisst ihr ja wahrscheinlich schon gehört haben, also die zeigen ja auch dann diese, hatten wir schon drüber gesprochen, diese Dokumentationsausschnitte, diese Dustball-Ära, die hat es ja wirklich gegeben in den 30er Jahren in Amerika, ne, insbesondere auf dem Land. Und dass Nolan sich davon hat inspirieren lassen, das ist auch alles ganz fein. Ich muss aber sagen, dass ich doch so den Weltenentwurf dieser eigentlich nicht näher genannten Zukunft, also so von den Ideen her finde ich es interessant, aber teilweise ist es vor allem in den Dialogen manchmal doch sehr forciert. Und das mache ich fest an der Szene, wo Cooper mit dem Schulleiter und der Lehrerin von Merv spricht. Also da denkst du teilweise, das ist irgendjemand aus dem Weißen Haus, mit dem er da redet und nicht einfach nur ein Schuldirektor.
Ja, beim Rewatch sind mir hier und da leichte Dialogschwächen auch aufgefallen. Die kann ich verzeihen. Es ist nicht hundertprozentig authentisch an vielen Stellen, das stimmt. Es ist halt das Erklärbär-Problem.
Ja.
Weil für gewöhnlich funktioniert das bei Nolan, wenn du einen Charakter im Mittelpunkt hast, der halt selber nicht hundertprozentig versteht, was abgeht, und der muss das halt alles erklärt bekommen. Auch wenn viele Leute den Film wirr finden, aber der Protagonist aus Tenet ist dafür ein gutes Beispiel.
Ja.
Es macht Sinn, dass dem so viel erklärt wird, weil der hat ja am Anfang überhaupt keine Ahnung, was da abgeht.
Ja, das ist das Fish-out-of-water-Prinzip, das hast du hier nicht.
Genau. Hier hast du mit Cooper einen Mann, der ist diesbezüglich geschult und gebildet und der weiß eigentlich, was da abgeht. Sonst könnte er ja auch nicht einfach so für diese Mission gewonnen werden, ohne vorher monatelang darauf vorbereitet zu werden. Aber ja, die Szene beim Elternsprechtag in der Schule, die ist da ein bisschen forciert, wenn man halt auch so aufzählt, was Cooper alles kann. Aber mein größtes Problem diesbezüglich ist halt eine Szene, über die haben sich schon viele kaputt gelacht, weil ja, wie viele wissen, diese Szene in anderen Sci-Fi-Filmen auch existiert, in sehr viel trashigeren Sci-Fi-Filmen. Der gute Event Horizon zum Beispiel.
Ja.
wenn Cooper halt mit diesem anderen Kollegen im Schiff ist und der erklärt ihm, was schwarze Löcher eigentlich genau machen, dass sie als eine Art Abkürzung in den Galaxien fungieren. Und er benutzt dafür halt um das zu veranschaulichen, nimmt er ein Blatt Papier, faltet es zusammen und schiebt da einen Stift durch. Und das ist halt unwiderruflich expositorischer Dialog für das Publikum, weil warum sollte Cooper das nicht wissen, wie schwarze Löcher funktionieren? Das ist wirklich ziemlich simpel gedacht und echt ein bisschen blöd an der Stelle.
Ja, vor allem ist das 1:1 aus Event Horizon.
Ja, ja.
Also meine ich ja. Das erklärt Sam Neill wirklich da exakt auf die gleiche Weise.
Ja.
Es ist wahrscheinlich auch eine bewusste Hommage irgendwo da dran, aber letzten Endes ist es schon irgendwie, also wenn man es böse formuliert, ist es eigentlich 1:1 geklaut. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine sehr einfache Möglichkeit, das zu erklären, obwohl, da muss ich jetzt so ein bisschen in die Bresche springen für die Szene. Cooper ist ja in erster Linie Pilot, ne?
Ja.
Und hat natürlich einen gewissen wissenschaftlichen Kenntnisstand, aber ich glaube, dass er sowas nicht unbedingt genau wusste, weil er ja dann auch hinterfragt oder dann überrascht feststellt, oh, also das Wurmloch, durch das sie dann fliegen in die anderen Galaxie. Also zum einen sieht es aus wie eine riesige Seifenblase und es ist eine Kugel, ne? Und kein Loch, wie man es jetzt irgendwie umgangssprachlich nennen würde, weil eine Kugel ist ja bekanntlich ein Loch in drei Dimensionen praktisch, ne?
Ja, dann hätte man eventuell diese Szene früher stattfinden lassen sollen. Also bevor die Mission losgeht. Oder man hätte Cooper das vor der Mission fragen lassen sollen. Aber es wirkt irgendwie ein bisschen deplatziert, wenn man schon im Schiff ist und sich geradewegs darauf zubewegt. War das ein bisschen zu simpel gedacht.
Ja, das soll natürlich auch so ein bisschen den Zuschauer abholen.
Ja, ja, klar, eben. Das ist halt, expositorische Dialoge so zu verpacken, ist auch schwierig. Es ist eines der meist unterschätzten Skills eines Drehbuchautoren, die Charaktere Informationen an das Publikum weiterreichen zu lassen, ohne dass es sich eben so anhört wie das, was es gerade ist.
Ja.
Dass es sich eben so anhört wie ein flüssiger Dialog zwischen den beiden Figuren. Etwas, was die wirklich zueinander sagen würden. Das ist eine Kunst an sich. Und der Film macht das größtenteils, finde ich, eigentlich ganz gut. Auch wie man die Einführung hat der Familienverhältnisse und auch mit dem sehr gut von John Lithgow gespielten Großvater.
Oh, der ist
super. Da finde ich, kriegt man alle eingeführten Informationen am Anfang im ersten Akt bei der ganzen Familiendynamik eigentlich sehr schön, sehr flüssig. Und diese Elternsprechtagsszene, die ist da ein bisschen hölzern, wird aber auch schön aufgelöst, wenn man dann eben da mitbekommt, was Cooper für ein Mensch ist und wo der steht und was der für wichtig hält und was nicht. Also die Szene ist nicht diesbezüglich komplett hölzern geschrieben. Sie hat eben auch einen schönen Ausgang.
Sie ist, wie gesagt, ein bisschen forciert, aber auf der anderen Seite spielt sie auch schön an mit, also als es dann eben diesen Konflikt gibt zwischen Cooper und der Lehrerin, hier von wegen, die glaubt nicht, dass wir auf dem Mond waren und wir haben jetzt hier korrigierte Schulbücher, wo drin steht, dass also hier im Kalten Krieg, dass das eigentlich nur eine Propagandastrategie war, um die Sowjetunion mit absurden Ausgaben für die Raumfahrt in den Ruin zu treiben. Ne?
Genau.
Und das war natürlich wahrscheinlich auch wieder ein gewisser Verweis auf Stanley Kubrick, der ja hier wohl mit der Abstand größter Einfluss ist. Kollege Stu, schöne Grüße, auch wenn du dir das hier wahrscheinlich überhaupt nicht anhören wirst, sagt ja immer gerne, Interstellar ist praktisch 2001 mit Erklärbär. Und ja, ein Stück weit greift das schon irgendwo.
Also als Nolan-Fan hat man das teilweise erwartet. Wenn man sich halt mit ihm persönlich und mit seinem Geschmack und seinen Lieblingsfilmen auseinandergesetzt hat, dann hat man in mehreren Interviews gehört, er ist natürlich ein glühender Verehrer von Stanley Kubricks Gesamtwerk und er liebt 2001 über alles. Und als dann eben dieses Projekt angekündigt wurde und als die ersten Trailer zu sehen waren und du hast den Look gesehen und diese Epicness, dieser gewaltige Scope von den Bildern des Universums und die auch der Soundtrack und all das, du konntest dir am Anfang schon denken, dass da 2001 Verweise drin sein werden, visuell, auch tonal,
ja,
auch inhaltlich. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es Nolans Versuch, seinen 2001 zu machen, weil dieser Film hier, ich will hier keine Majestätsbeleidigung machen, aber dieser Film hier hat etwas, was 2001 nun mal überhaupt nicht hat. Er tut etwas, was 2001 nicht tut, nämlich gewaltig menscheln.
Ja.
2001 ist halt in erster Linie eine Lektion über, ja, über
Gott und die Welt,
Ursprung und Ende, Gott und die Welt, der Platz, den die Menschheit im Universum hat und dass wir eben Ehrfurcht haben sollten vor dieser gewaltigen Sache, die wir immer noch nicht voll und ganz verstehen. Das ist 2001. Es ist in erster Linie eine wissenschaftliche Lehrstunde mit opulenten Bildern. Interstellar ist, weil dieses Projekt ja auch verschiedene Versionen und Phasen durchlaufen hat, bei all diesen gewaltigen Ambitionen immer noch eine sehr persönliche Geschichte. Und obwohl ich natürlich 2001 mega schätze, Dom und alle Kollegen vom Telestammtisch wissen das, hier hinter mir an der Wand ist ein 2001 Poster in meiner Wohnung, kann ich trotzdem sagen, Interstellar ist im direkten Vergleich mit 2001 der Film, der eigentlich einen besseren Wiederansehwert hat, gerade wegen dieser emotionalen Komponente.
Ja, die emotionale Komponente steht auch eindeutig im Vordergrund, ne? Also Cooper Murph, das ist das Herzstück des Films und da ist eigentlich alles drumherum gebaut praktisch, was dann schon ein bisschen überrascht, weil wie gesagt, Murph sollte ja ursprünglich ein Junge sein. Und so hat es Christopher Nolan Hans Zimmer, also seinem Haus- und Hofkomponisten zu dieser Zeit noch, halt angeteasert. Also es ist ja wirklich allgemein bekannt, aber ich kann es ja nochmal durchorgeln, haha. dass Hans Zimmer hat von Christopher Nolan wirklich praktisch kaum Informationen zu diesem Projekt bekommen und kaum heißt wirklich, er hat ihm einfach nur eine Seite gegeben, wo er irgendwie einen Brief an ihn geschrieben hat, halt irgendwas Emotionales, womit er ihn zum Nachdenken anregt und berührt und Hans Zimmer hat aufgrund dessen dann das Hauptthema geschrieben, was auch schon im ersten Teaser zu hören war. Ja, und der Witz an der ganzen Sache war aber, dass Nolan ihn die ganze Zeit getäuscht hatte, dass es um einen Vater und sein Sohn gehen würde. In Wahrheit war es aber eine Tochter. Und Hans Zimmer hat tatsächlich auch, also da steckt auch wirklich emotional von ihm was drin. Er hat mehr oder weniger für seinen Sohn dieses Hauptthema geschrieben oder auf jeden Fall mit seinem Sohn im Hinterkopf. Und er soll danach wohl auch zu Nolan gesagt haben, ja gut, schöne Tochter, aber dann passt das jetzt doch gar nicht mehr, ne? Also es passt nicht mehr zum Film und anscheinend wollte Nolan gerade das aber erreichen.
Also dieser wundervolle Soundtrack,
ja,
fasst den emotionalen Kern des Films perfekt.
Absolut,
da kann ich nicht verstehen,
ich, ja,
wie Hans Zimmer da sagt, es passt nicht mehr, nur weil es jetzt eben ein Mädchen ist und kein Junge. Also nein, das kann ich da in dem Falle überhaupt nicht teilen. Weil
ich auch nicht.
Dieser Soundtrack hat, das ist so unfair, ich erinnere mich an diesen Gag aus Honest Trailer, von wegen ein Soundtrack, der so klingt, als wäre Hans Zimmer mit dem Kopf auf der Orgel eingeschlafen.
Ja, hast du auch mal gesagt, der Soundtrack ist Hans Zimmer bumst eine Orgel.
das ist halt, klar, es ist ein monotoner Ton irgendwo, aber trotzdem holt er da so viel raus, die verschiedenen Oktaven und die Höhen und Tiefen darin. Und nicht nur vom Hauptthema her, was nun mal wirklich sehr einprägsam ist. Ich meine, von verschiedenen Leuten, auch von YouTube-Reactern, die den Film abgöttisch feiern, habe ich schon öfters gehört, es reicht nur, das Interstellar-Thema zu hören und ich kriege schon feuchte Augen. Sofort sind die Bilder und die Emotionen da und viele Leute sind davon so unglaublich ergriffen. Und das ist wiederum, um dann wieder eben zu dem emotionalen Kern des Films zurückzukommen, die größte Stärke. Du hast dieses Thema, das irgendwo trockener nicht sein könnte. Es geht dieses Mal nicht um das Bekämpfen des Bösen oder es geht dieses Mal nicht um irgendeine Form von Spionage oder auch um irgendwelche Rachegedanken. Du hast eben hier Quantenphysik. Und damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da konnte sich das bei mir noch nicht so richtig festsetzen. Der ist bei mir auch beim dritten Mal gucken gewachsen.
Mhm.
Hatte ich das Gefühl, das beißt sich ein wenig. Du hast auf der einen Seite dieses starke Wissenschaftsblabla und du hast halt dann diese berührende Vater-Tochter-Story. Aber wie fließend das, das ist mir jetzt beim Rewatch gestern Abend auch nochmal aufgefallen, wie fließend das ineinander übergeht, dieser absolut authentisch recherchierte und umgesetzte Umgang mit Weltraumreisen, mit schwarzen Löchern, mit den Verhältnissen auf verschiedenen Planeten und eben dieser Familiengeschichte, das ist meisterhaft. Und ich finde es schade, dass sich Nolan an sowas nie wieder rangewagt hat. Nach Interstellar stand bei ihm in erster Linie bei den Filmen, die danach kamen, der Plot im Vordergrund und die Charaktere waren zweitrangig, auch wenn es danach immer wieder starke Charaktermomente gab. Aber diese emotionale Tiefe, die vermisse ich aktuell bei ihm und die würde ich in zukünftigen Filmen wieder gerne sehen, weil das hier hebt den wirklich auf ein neues Level.
Ja, wobei man da sagen muss, dass es auch manchmal so schon den Hang zum Kitsch hat mitunter. Es gibt ja ganz berühmte Beispiele von Leuten, die den Film nicht so mochten. Da ist ja zum Beispiel dieser Monolog, wo Anne Hathaway da irgendwie drüber spekuliert, warum wir eigentlich noch irgendwie Liebe oder Emotionen empfinden für Menschen, die von uns gegangen sind und so weiter. Ne? Ja. Das ist manchmal ein bisschen so leicht an der Grenze zum Kitsch. Ich muss aber sagen, dass mich so der emotionale Kern der Geschichte trotzdem immer noch kriegt, auch weil Matthew McConaughey das so wahnsinnig bodenständig spielt. Und seine Figur ist ja auch nicht irgendwie jetzt ein total stoischer Langweiler. Der ist eigentlich sogar teilweise ziemlich zynisch drauf, hat auch immer mal wieder gern so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Da merkt man auch, dass da irgendwie auch schon ein gewisser Anker sein muss für den Zuschauer, weil das andere sind halt wirklich alles Wissenschaftler, die zwar jetzt nicht alle, wer weiß, wie trocken sind, aber ja, das sind halt schon so gebildete Leute, sage ich mal. An einer Stelle heißt es ja auch mal, dass diese ganze Crew eigentlich so das Beste der Menschheit repräsentieren soll, ne?
Ja, und was das angeht, da kommt halt auch wieder zum Tragen, dass Nolan ein Regisseur ist, der zuhört, wenn Leute bestimmte Dinge ankreiden. Denn das kannst du durch deine gesamte Filmografie eigentlich betrachten. Du hast zum Beispiel Beschwerden gehabt bezüglich der Shaky Cam in Batman Begins. Mhm. Was macht er? Er geht später auf IMAX und zeigt einem glasklare Actionsequenzen. Du hast den Vorwurf gehabt, er ist zu distanziert und das ist alles zu unterkühlt. Und dann kommt er eben mit dieser Geschichte um die Ecke. Du hast den Vorwurf, er ist humorlos. Und auch das, finde ich, kann er hier wundervoll widerlegen mit einem Moment, den ich fast schon ein bisschen als Meta bezeichnen würde.
Okay.
Weil diese Humorlosigkeit, die ist etwas, das ist ihm schon am häufigsten vorgeworfen worden.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt. Und dann hast du halt hier erstmal zwischen den Figuren generell eine Menge Wortwitz und Sticheleien, besonders eben zwischen Cooper und Brand. Aber dann hast du ja da ein Klischee, das du eigentlich in Sci-Fi überall hast. In Action-Sci-Fi, in trashiger Sci-Fi. Mhm. Du hast einen vorlauten Roboter.
Ja.
Diese Figur von Tars. Und das dann auch noch zu dem dann halt gesagt wird, so, Tars, wie hoch ist dein Humorlevel? 95%. Ja, kannst du es bitte runterschrauben auf 75%. So eben dieses statische und dann eben aber auch, ich bringe hier eben Humor mit rein, aber ich kann das Humorlevel auch runterschrauben, wenn es zu viel wird mit diesem vorlauten Roboter. Das finde ich großartig und ich finde schon, das ist irgendwo, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich finde, das ist irgendwo auch ein Kommentar von Nolan selber, wenn es um die Art und Weise geht, wie er das Thema Humor anpackt.
Obwohl es dann wiederum natürlich auch kritisiert worden ist, von wegen humorvolle Roboter, dass das vielleicht auch schon so ein bisschen outdated sei. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Vor allem, es ist ja nicht so, also angenommen, der ganze Film wäre jetzt in D-Moll und du hättest dann halt diesen Roboter, der nur reiner Comic Relief ist, und das stimmt ja nicht.
Genau.
Da ist ja schon noch mehr und auch Coopers ganze Art, auch mit Leuten umzugehen, sei es in der Schule, sei es auch so sein neckisches Verhältnis zu Anne Hathaway, das hat für mich auch durchaus funktioniert. da ist sogar auch wirklich eine gewisse Leichtigkeit auch teilweise zu spüren, die dem Film auch gut tut. Und da sind wir dann vielleicht auch schon bei einer großen Änderung, weil du hattest ja schon gemeint, also nicht nur, dass seine Filme, dass denen oft vorgeworfen wurde, dass sie humorlos seien oder dass sie vielleicht auch irgendwie ein bisschen kalt distanziert waren. Hier brach ja auch eine neue Ära an bei Christopher Nolan, nämlich mit seinem neuen Kameramann Heute van Hoytema, mit dem er ja mittlerweile mit Oppenheimer völlig zu Recht, wie ich fand, den Oscar eingesackt hat für die beste Kamera. Und hier, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum dieser Film dafür nicht einmal nominiert gewesen ist.
In der Tat, das wusste ich nicht. Ich hätte angenommen, der ist nominiert gewesen.
Nein.
Er hat in dem Jahr noch mal gewonnen. Ich weiß es nicht mehr. Müsste man mal kurz nachdenken.
Ich glaube sogar 12 Years a Slave.
Nee, 12 Years a Slave war ja das Jahr davor. 2014 so.
Ja.
Hattest du, ich weiß
stimmt,
nicht,
das war hier 15, ja. Ach, da könnte Gravity gewesen sein. Nee,
das nein,
war
das war
auch
2013.
Stimmt, das war im Jahr davor.
Es war okay. Wahrscheinlich Grand Budapest Hotel oder sowas in der Richtung.
Hat ja, könnte
die Kamera gewonnen.
Ich gucke jetzt hier mal, Moment, einen Augenblick. Wofür haben wir denn die IMDb im Moment? Cinematography, Birdman von
Okay.
Ja gut, Emanuel Lubezki ist halt Emanuel Lubezki, ne? Das ist eventuell der beste Kameramann der Welt neben Roger Deakins.
Ja, nein, das ist verdient, aber klar, die Bilder hier,
ja.
Echt, also das, da bin ich jetzt echt platt, dass ich das wusste ich nicht mehr oder hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass es für die ja. Kamera noch nicht mal eine Nominierung gab, weil der holt alles raus. Das ist vor allen Dingen das Ding, selbst bei dieser Versuchung, dem Opulenten zu erliegen, bleibt man immer noch wissenschaftlich korrekt. Weil du hast hier eigentlich nie irgendwelche Kameraeinstellungen, die man jetzt aus einem handelsüblichen Science-Fiction-Film hätte, wo du einfach so in so einer totalen das Raumschiff siehst und es fliegt irgendwie an der Kamera vorbei, so ein typischer Star-Trek-Shot. Den hat man hier nicht. Die Kamera ist immer so positioniert, wie sie bei realen Weltraumaufnahmen bei Space Shuttles oder Stationen eigentlich auch ist. Nah am Schiff, nah am Triebwerk. Du hast eigentlich immer nur totale Aufnahmen, wenn du halt das Wurmloch zeigen willst. Oder was halt Gewaltiges auf den Planeten selber abgeht. Aber sobald es irgendwie um das Schiff von denen selbst geht, bleibt man jedes Mal wissenschaftlich akkurat. Und trotzdem ist man in der Lage, dieses Gigantische da zu erschaffen. Und da auch wieder eine perfekte Symbiose aus den beiden.
Ja, habe ich auch absolut so wahrgenommen. Also es ist ganz klassisches filmisches Handwerk, dass Heute van Hoytema mal die Kamera mal wirklich irgendwie an der Außenhülle der Endurance oder auch des Ranger Shuttles befestigt hat. Es ist wirklich ganz altmodisch, aber es funktioniert wunderbar. Es sind natürlich auch noch IMAX-Bilder und er schafft hier wirklich totalen Panoramen, die sich wirklich ins Gedächtnis brennen. Gekrönt natürlich dann von dieser Szene mit der Welle, wo ich am Überlegen war, ist die eventuell noch höher als die Mauer in Game of Thrones. Das ist der helle Wahnsinn. Und es ist vor allem, wie gesagt, auch diese Welle, das ist alles mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, ist es wirklich wissenschaftlich akkurat, wie das gezeigt wird. Also diese Welle, die entsteht dann, also da haben ja sich dann Leute auch schon gefragt, auf diesem Wasserplaneten, warum ist das an der einen Stelle knöcheltief und auf der anderen türmt sich das dann zu wirklich gigantischen Massen auf? Ja, das hängt eben mit der Anziehung des Schwarzen Loches zusammen. Dass es sich dann eben bald und dann an anderer Stelle dann ja natürlich weniger ist, wenn der ganze Planet aus Wasser besteht. Das ist übrigens auch großartig an dem Film, dass sie das auf die Schippe nehmen, weil es heißt ja, ist ja wirklich so die standardwissenschaftliche Weisheit, wo es Wasser gibt, das ist immer ein Anzeichen für Leben.
Ja.
Und hier sind die Planeten halt wirklich komplett steril. Du hast halt wirklich den reinen Wasserplaneten. Und dann den anderen, wo alles gefroren ist. Und ja, natürlich, auf beiden ist die Ressource vorhanden, aber es sind absolut sterile, nicht lebensmögliche Biotope, die da präsentiert werden.
Und trotzdem eben schafft er es da, einen auch visuell zu überwältigen.
Ja,
mit der Welle, dann der Planet, wo man Dr. Man, Matt Damons Charakter findet, von dem ich übrigens überhaupt nichts wusste. Also das war für mich wirklich eine der größten Cameo-Überraschungen meiner gesamten Kinogängerzeit.
Ja, die stört ja auch viele.
Ja, ich habe keine Ahnung, dass der gecastet wurde. Da war nichts, der war auch in der Promotion nicht vorhanden. Ich weiß nicht, warum man das mit Absicht geheim halten wollte. Weil er war ja wirklich, was das Marketing des Films betrifft, überhaupt nicht präsent. Er wurde nicht irgendwie, der Name stand nicht auf dem Plakat, nichts. Und dann auf einmal finden die da diese Station und die holen Dr. Man aus dem Kälteschlaf und es ist Matt Damon. Ja. War merkwürdig irritiert da zu dem Zeitpunkt.
Ja, da warst du nicht der Einzige. Ich muss dazu sagen, ich hatte mal eine News mitbekommen. Ich glaube, damals so im Windschatten von Elysium. Also irgendein Artikel hatte es auf jeden Fall da gegeben. Ich glaube, da zu der Zeit war ich noch auf Moviepilot unterwegs, dass Matt Damon für eine nicht näher genannte Rolle in Interstellar gecastet wurde. Aber wie du schon sagtest, er tauchte nicht auf dem Plakat auf. Er war bei keiner der Premieren. Es wurde wirklich bis zum Schluss geheim gehalten, dass er hier ist. Und sein Auftritt stört mich ehrlich gesagt nicht. Also klar, ich kann verstehen, diese Person tritt auf und dann ist das ein absoluter Megastar, mal ebenso in einer Nebenrolle. Und da ist dann halt immer das Risiko, ja, der große Name, der kann halt von der Figur ablenken. Aber vielleicht ist das hier auch gewollt, weil er ist schon ziemlich gegen den Strich besetzt.
Das stimmt. Also ich musste mir auch Gedanken darüber machen, nachdem Dr. Man sich dann halt als zwielichtiger Charakter und ab einem gewissen Punkt auch als absoluter Schurke einfach entpuppt. Also das Einzige hier, was in diesem Story-Komplott als wirklich als Villain durchgeht, ist er. Man kann dann halt über Michael Manns Charakter Dr. Brand halt auch noch ein bisschen sich Gedanken drüber machen.
Michael Caine.
Dr. Man, Michael Mann, da kommt man durcheinander, ja. Ja, man kann sich über Michael Caines Charakter Dr. Brand auch Gedanken machen, weil man dann später erfährt, dass er ja auch gelogen hat und dass er bestimmte wichtige Dinge verschwiegen hat. Aber nein, Dr. Man ist die einzige Figur, die man wirklich als richtiger Schurke bezeichnen könnte. Und da muss ich im Nachhinein auch drüber nachdenken, so was hat Matt Damon eigentlich nie gespielt.
Ja.
Also er hat mittlerweile ja wirklich eine riesige Filmografie. Also er ist ja eigentlich genauso sehr vor der Kamera zu Hause wie Nicolas Cage. Also wenn man mal nachguckt, pro Jahr sieht man Matt Damon in 2 bis 3 Produktionen, darunter geht eigentlich nichts.
Ja, obwohl er jetzt so ein bisschen schon, also ich meine, klar, er war jetzt letztes Jahr in Oppenheimer und er wird ja auch in dem bislang noch unbetitelten nächsten Christopher Nolan-Film zusammen mit Tom Holland die Hauptrolle spielen. Da können wir vielleicht am Ende nochmal kurz drüber reden oder vielleicht in die Richtung ein bisschen spekulieren. Aber ja, so ein Standing hat Matt Damon jetzt eigentlich mittlerweile nicht mehr, würde ich sagen. Vielleicht kommt es wieder so ein bisschen, aber vor allem sein 5. Bourne-Film hat ja irgendwie auch ziemlich gefloppt. Und ja gut, hiernach hatte er dann noch Der Martianer, was ja ein ziemlich großer Erfolg war. Aber danach wurde es, glaube ich, schon eng. Und The Great Wall war, glaube ich, ein ganz übler Flop, wenn ich mich recht erinnere. Und der war ja auch leider ziemlicher Mist.
Ja, ich meine jetzt weniger die Erfolge, aber halt seine Dauerpräsenz, die hat nie wirklich abgerissen. Also er ist ständig irgendwo zu sehen.
Ja,
wenn
das
es
schon.
Auch nur, ja, ja. Wenn es auch nur um den neuesten Steven Soderbergh-Film geht, wo Matt Damon einfach mal kurz seine Nase reinhält, Hallo sagt und wieder geht, was ja auch mittlerweile zur Regel geworden ist.
Ja, oder und bei Ben Affleck.
Oder bei Ben Affleck, wenn er ihn irgendwie besetzen kann. Also er ist immer irgendwo da, kleiner Nebenfakt. Er hat in einem Interview gesagt, er war deswegen auch schon ernsthaft mit seiner Frau bei der Ehetherapie, weil er zu oft am Set ist und nicht zu Hause. Vielleicht will er das jetzt deswegen in den nächsten Jahren mal ein bisschen runterschrauben. Mhm. Aber ja, die Einführung von Dr. Man, die hat mich überrascht, hat mich aber nicht gestört, weil Matt Damon ist halt nicht ohne Grund so eine feste Größe in Hollywood seit vielen Jahren. Mhm. Wenn wir jetzt mal vom berühmten Namen absehen, der fügt sich in dieses Ensemble perfekt ein und der liefert auch ab. Weil das ist vielleicht auch der Clou. als ich nämlich gesagt habe, ich musste überlegen, wann ich ihn das letzte Mal als Schurke gesehen habe.
Mhm.
Oder gar nicht zuvor oder danach. Du hast Matt Damon und du hast sofort ein Gesicht und eine Persönlichkeit, der du vertraust. Und deswegen, finde ich, funktioniert der Twist. Ich habe nicht kommen sehen, dass Dr. Mann tatsächlich den Verstand verloren hat und gewillt ist, Cooper zu töten und das Schiff an sich zu reißen. In dem Moment, in dem das passiert, habe ich, das weiß ich noch ganz genau, das damals nicht kommen sehen.
Ging mir ganz ähnlich tatsächlich. Also ich wusste, dass er irgendwo auftauchen wird, aber da hatte ich dann doch nicht mit ihm gerechnet. Und ja, als er dann da war, ich muss sagen, du hattest ja gerade eben in Verbindung mit seiner Figur dann auch die von Michael Caine nochmal aufgeworfen. Als die dann Risse bekommt, erstreckt sich das ja irgendwann dann auch auf ihn. Und der Name ist ja auch schon mehrdeutig mit Man, ne? Also von wegen die Menschheit, Mankind, ne? Darum geht's ja eigentlich auch die ganze Zeit. Und er ist nicht zuletzt, da der Film ja auch durchaus auch so ein bisschen, ja, schon mit so schicksalsträchtigen Motiven aufgeladen wird. Also auch, dass Cooper irgendwie so ein bisschen auserwählt ist, praktisch sehr amerikanisch tatsächlich natürlich. Dass Dr. Mann eigentlich fast so eine, ja, eigentlich fast schon so eine Judas-Figur ist irgendwo, ne? Und auf der anderen Seite, analog zu Judas, ist er in seinem Verhalten, also klar, natürlich ist es scheiße, was er macht, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr menschlich, ne?
Er ist irgendwo, wenn wir das mit der Matrix vergleichen würden, er wäre Cypher.
Ja.
Das kann man.
Ja, das ist super. Der ist ja auch praktisch Judas. Ja.
Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Was ich aber eben auch gut finde, weil, wie gesagt, das Menschliche, wie wir schon gesagt haben, ist die große Stärke des Films. Und das eben auch da, wenn es um das Erretten der Menschheit geht und du hast die klügsten und besten Leute hier vor Ort, bei der NASA auf der Erde, bei dieser Mission, dass da aber auch einfach sich durch die Figur von Dr. Mann menschliche Schwächen einschleichen und da Uneinigkeit herrscht und dass dann Leute eben auch schlichtweg zu Extremisten werden wie er und eigentlich dann, weil sie so vernarrt sind in das, was sie da machen wollen, irgendwo den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das hat dann eben auch wieder eine sehr menschliche Komponente. Ich meine, ich habe hier und da kritische Stimmen gehört, die ernsthaft gesagt haben, der Twist mit Dr. Mann ist dann irgendwie ein erzwungener Konflikt, um dem Film dann mehr Spannungsmomente zu geben, damit das nicht so an dem Punkt einfach nicht so statisch und so öde ist. Finde ich aber nicht. Ich finde, es fügt sich eigentlich recht gut in die Handlung ein. Und es führt ja dann nun mal auch, und damit kann man eben dieses Argument komplett entkräften, okay, selbst wenn man dann eben da einen künstlichen Spannungsmoment mit aufbauen will, egal, denn es führt ja nun einmal zu einer der fantastischsten Sci-Fi-Sequenzen überhaupt, die Undock-Sequenz mit der sich im All drehenden Station von Hans Zimmer ja mit dem No Time for Caution Soundtrack perfekt unterlegt ist. Mhm. Und allein deswegen schon finde ich das fantastisch.
Ja, zu No Time for Caution kommen wir gleich nochmal, aber bei Dr. Mann bin ich auch bei dir. Also zum einen wurde es ja auch schon, also es ist ja nicht so, als wenn der einfach so aus dem Hut gezogen wird, sondern der wird ja auch vorher schon aufgebaut und er meint ja dann Michael Caine so, ja, hier diese Lazarus-Mission, die wurde angeführt von dem bemerkenswerten Dr. Mann. Ne, da merkst du halt auch, dass der wahrscheinlich herausragender Wissenschaftler war aber eventuell menschlich auch schwierig. Wobei man sich natürlich auch die Frage stellen muss, die müssen doch die Leute, die sie auf diese Mission geschickt haben, mit der Aussicht, dass die eventuell nie wieder einen Menschen zu Gesicht bekommen werden, die müssen doch eventuell auch dafür qualifiziert gewesen sein. Aber möglicherweise hat man da auch das Ausmaß unterschätzt, wie lange die isoliert bleiben würden, ne?
Richtig, da sind wir wieder bei dem Faktor Zeit.
Ja.
Diese Leute haben diese Mission idealistisch und mit besten Absichten angetreten. Aber der Faktor Zeit, wie lange war Dr. Mann da alleine? Dann hat er ja auch noch gesagt, dann ging irgendwie der Roboter, den er da hatte, ging kaputt, die Energiequelle versagte und dann war er komplett allein. Er hatte nicht mal mehr den, mit dem er reden konnte. Und was das halt mit einem macht, weil, wo wir halt dann wieder beim Kern des Films sind. Ja, es sind irgendwo die Klügsten, die Besten, die Talentiertesten, aber es sind letzten Endes immer noch Menschen.
Obwohl sie an einer Stelle da ein bisschen, also da bin ich, was sie hier mit David Chiasi machen, also hier diesem Crewmitglied Romilly, dass der dann wirklich ganze Jahrzehnte an Bord da rumvegetiert, während ja Cooper und Brent auf dem Miller-Planeten gefangen sind, aufgrund dessen, dass das Wasser da erstmal abfließen muss und da auf dem Miller-Planeten ja jede Stunde, die da vergeht, sind 7 Jahre auf der Erde, ne?
Genau.
Und analog dazu, kurzer Funfact zum Soundtrack, das ist ja auch wirklich genial, weil der Soundtrack an der Stelle, der klingt sowohl wie ein Wassertropfen als auch wie ein Uhrenticken. Und alle 1,5 Sekunden kommt dieses Percussion-Geräusch und irgendwo habe ich wirklich gehört, also jede Sekunde, die da verstreicht, ist ein Tag auf der Erde.
Woraus Hans Zimmer da auch wieder die Inspiration zieht.
Ja. Also
sieht diese Szene. Und anstatt sich da mit irgendeiner Melodie einen Ast abzukomponieren, dann einfach eben auch dieses Ticken einzusetzen. Minimalistisch, aber trotzdem absolut prägnant und passend.
Ja, aber minimalistisch ist ja das Stichwort für den ganzen Score, weil der besteht im Grunde eigentlich nur aus einem Thema, was in allen möglichen Variationen wortwörtlich durchgeorgelt wird. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ich war ja jetzt eigentlich bei Romilly. Dass der dann da zurückbleibt und dann sagt, ja, ich werde hier das Innere des schwarzen Loches erforschen. Und dann kommen die aber nicht mehr zurück. Und dann denkt er sich so, ja, ich hielt es irgendwie für verkehrt, mein ganzes Leben zu verschlafen. Okay, kann ich verstehen. Aber dass der dann darüber dann nicht komplett den Verstand verloren hat, das muss man schon ein bisschen schlucken, ne?
Die kommen, ja, darüber haben wir schon mal gesprochen, halt
ja.
Die guten Plotgerüste bei Nolan, in denen hier und da immer einzelne Plotpoints reingeschoben werden, die eigentlich blödsinnig sind, aber man akzeptiert sie halt, wie halt der Doppelgänger bei The Prestige. Aber
ja, gutes Beispiel, ja.
Ja, weil das wirkt wirklich so, Cooper und Brand kommen zurück, die Tür geht auf und Romilly macht irgendwie so den Eindruck, als hätte er einfach eine Nacht schlecht geschlafen.
Ja.
Und nicht, als ob er wirklich 23 Jahre lang Mutterseelen allein war.
Ja.
Der hätte komplett irre sein müssen. Aber nee, der wirkt eher so, ach, da seid ihr ja wieder. War echt ein bisschen öde ohne euch.
Ja, vor allem David Chiasi spielt dann irgendwie auch, dass er jetzt hart gealtert ist. Bisschen betulich irgendwie, das war etwas merkwürdiges Schauspiel. Es kann aber auch sein, dass das aufgefangen wird dann in der anschließenden Szene, wo Cooper eben die 23 Jahre der ganzen Messages sieht. Und ich muss sagen, die Szene, also auch wenn Matthew McConaughey da auch schon auf den Sack gekriegt hat für von wegen, dass es irgendwie unfreiwillig komisch wäre, mich kriegt diese Szene absolut.
Diese Szene ist überhaupt nicht unfreiwillig komisch. Was unfair ist, ist, dass diese Szene zum Meme wurde.
Ja.
Wann immer jemand irgendetwas postet, was traurig ist oder pseudotraurig, postet jemand diese Meme, wie er da sitzt und sich die Augen ausheult.
Ja.
Und das ist wirklich unfair, weil ja, die kriegt mich auch immer wieder. Nicht nur wegen ihm. Die ganzen Elemente in dieser Szene. Du hast sein Spiel, du hast natürlich den Score, der immer mehr an Intensität gewinnt, je länger die Szene geht. Dann der Wechsel von Timothy Chalamet als der junge Tom zu Casey Affleck und der hat dann sein erstes Kind und der Großvater ist gestorben. Und dann hast du die erste Übertragung von Merv und er sieht sie als erwachsene Frau. Und ja, also wer da zynisch wird oder irgendwie abfällig, kann ich nicht verstehen. Das ist nicht ein Schlag, das ist wirklich, das sind mehrere harte Schläge in die Magengrube.
Ja, er hat halt wirklich deren halbes Leben verpasst. Na, und er sagt ja dann auch an einer Stelle, ja, gibt's irgendwie die Möglichkeit, in ein schwarzes Loch zu springen und die Jahre zurückzugewinnen, ne? Und wo dann Brent dann auch so abwinkt, ja, mit der Zeit kann man alles Mögliche machen, man kann sie dehnen und komprimieren, aber sie kann nicht rückwärts laufen.
Das war auch ein interessanter Aspekt für Nolan persönlich, wie er es ja gesagt hat, weil sein Lieblingsthema, das Wirken von Zeit und das Vergehen von Zeit hat ihn in diesem Falle ja auch persönlich berührt, weil er dazu in Interviews sagte, nichts lässt einem mehr das Vergehen und das Wirken der Zeit erleben, als wenn man eben seine Kinder beim Aufwachsen beobachtet. Also wie er intensiv Zeit wahrnimmt, das sieht er nicht an sich selbst. Das sehen wir alle häufig nicht an uns selbst. Wir werden älter und wir spüren es vielleicht in unseren Körpern, aber wir fühlen uns mental ja immer noch jung. Das ist ja etwas, was wir alle irgendwo häufig durchmachen. Aber er sagt halt, wenn man selber Kinder hat, ist das anders und man nimmt deswegen das auch ganz anders wahr. Und da kommt diese persönliche Komponente ihm zugute, das auch dementsprechend zu inszenieren und es auch wirken zu lassen und funktionieren zu lassen. Deswegen in dieser Szene kommt das halt wirklich dann komplett raus. Und ja, ich finde das nach wie vor so gemein. Wenn ich diese Meme sehe, denke ich jedes Mal, och Leute, nimmt doch was anderes.
Ja, dann nimmt lieber dieses, es gibt doch auch dieses Meme, wo irgendwie so eine jubelnde Menge vor so einem großen Bildschirm gezeigt wird. Und da wird dann auch alles irgendwie mal reingeschnitten von wegen, ah, Rings of Power wurde abgesetzt. Ja, ne? Kein Wunschtraum von mir, aber mehr dazu in den Rings of Power Recaps. Ja, nee, also die Szene, die ist immer wieder wahnsinnig einnehmend und das Schauspiel von Matthew McConaughey finde ich da auch wirklich grandios an der Stelle. Und vor allem es ist auch einfach so ein ruhiger Moment, der sich halt emotional immer weiter auftürmt, aufbaut, dann irgendwo auch entlädt. Vor allem endet er ja auch irgendwie unbefriedigend, ne? Also dass Cooper jetzt irgendwie das Gefühl hat oder die Gewissheit hat, dass sein Sohn nicht mehr glaubt, dass er zurückkommt und dass seine Tochter stocksauer auf ihn ist.
Genau.
Ihr halbes Leben lang auch noch, ne? Da muss ich sagen, da knüpft ja dann auch schon vorher die Szene an, wo er sich von Mackenzie Foy, also der jungen Murph, verabschiedet. Da muss ich übrigens auch mal sagen, ich weiß nicht, Mackenzie Foy, die hat man danach ja noch mal, ich glaube, die war in diesem Megaflop von Disneys Der Nussknacker, war die, glaube ich, drin. Und ansonsten wüsste ich nicht mehr viel, weil ich muss sagen, ich finde die hier wirklich richtig, richtig gut gecastet.
Ja, die ist fantastisch. Die ist regelmäßig zu sehen, halt nicht in Sachen, die jeder so auf dem Schirm hat, aber die ist eine Working Actress. Und das finde ich auch schön, weil das Mädel hat eine ganze Menge Potenzial. Klar, die ist wahnsinnig gut. Vor allen Dingen auch am Anfang, da kommt wieder vielleicht ein bisschen Nolans Dialogschwäche zu tragen. Aber sie meistert das perfekt. Weil klar, du kannst sagen, das ist ein sehr, sehr aufgewecktes, intelligentes Kind. Aber die sagt halt auch am Anfang Sachen und ihr Interesse an Wissenschaft, das ist schon ein bisschen weit hergeholt für eine 11-12-Jährige. Aber ihre Performance lässt das funktionieren. Du hast an keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, das würde aber jetzt ein Mädchen, das sich für sowas interessiert, nicht sagen.
Ja.
Ihre Performance lässt das durchgehend funktionieren.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, ich finde es jetzt nicht so weit hergeholt, dass sie ihrem Vater nacheifert. Und der hat sie ja auch erzogen mit irgendwie, dass er ihr alte Schulbücher von sich gezeigt hat, dass er ihr dass sie seine Raumfähre da kaputt gemacht hat und so weiter. Also das ist generell, das ist aber auch ein Aspekt des Films, den ich eher kritisch sehe, der Umgang generell mit den beiden Kindern, weil während halt Murph wirklich so das Ein und Alles ist für Cooper, ist sein Sohn, der ja lustigerweise hier gespielt wird von Timothy Chalamet, bevor er eine ganz große Nummer wurde. Also der ist eigentlich mit der größte Star jetzt hier.
Ja, das kann Nolan immer von sich behaupten. Ich hatte ihn schon davor.
Ja.
Weil mittlerweile kommt man an dem Mann ja nicht mehr vorbei. Und Nolan hatte ihn schon viele, viele Jahre zuvor.
Ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn er ihn irgendwann nochmal castet.
Ja.
Aber die Figur, also sowohl die von Timothy Chalamet als auch dann die von Casey Affleck, die ist schon so ein bisschen unterentwickelt. Und mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, dass Cooper sich da irgendwie auch als Vater merkwürdig benimmt. Weil für ihn scheint es irgendwie gar keine Rolle zu spielen, dass die beiden Geschwister sich wirklich überhaupt nicht abkönnen zu Beginn. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie seinen Sohn die ganze Zeit nur maßregelt. Und dann meint von wegen, ja, hier, du trittst in meine Fußstapfen und ja, hier, du bist ein Farmer und er wird dann letzten Endes das, was Cooper am Anfang prophezeit hat, du wirst ein ungebildeter Farmer, ne? Ja, das finde ich so ein bisschen undankbar tatsächlich.
Das kann man so sehen, da habe ich auch Verständnis für, aber trotzdem ist das, was familiäre Dynamiken, was Väter- oder Eltern-Kinder-Dynamiken betrifft, nicht ungewöhnlich. Also man kann häufiger sehen, Zum einen gibt es ja, was immer gesagt wird, diese Verbindung von wegen Väter haben grundsätzlich ein engeres Verhältnis zu den Töchtern, Mütter haben grundsätzlich ein engeres Verhältnis zu den Söhnen. Das hört man sehr häufig. Und andererseits ist da eben auch die intellektuelle Komponente, dass er da mit Murph einfach besser Bonding betreiben kann. Weil er ist ein Mensch, der für die Wissenschaft lebt. Murph lebt für die Wissenschaft. Und Tom hat da einfach keinerlei Ambitionen in die Richtung. Und er sagt ja auch zu ihm, wenn die dann zu diesem Baseballspiel gehen, da fragt er ihn ja auch, und ja, du hast deine Testergebnisse bekommen in der Schule und so weiter. Ja, und ich mag das, was du machst. Ich will das auch machen. Ich fühle mich wohl damit. Und Cooper ist ja nun mal, auch wenn er sich nicht beklagt, alles andere als gerne ein Farmer.
Ja.
Ich habe nicht den Eindruck, dass der seinen Sohn nicht liebt, absolut nicht. Aber dass er halt mit der Tochter besser connecten kann deswegen als mit dem Sohn, das kann ich so stehen lassen. Natürlich, er wirkt auf mich ein bisschen kalt zu dem Sohn, insbesondere bei der Verabschiedung. Du hast diese wirklich, wirklich intensive, tränenreiche Verabschiedung von Murph. Und er sagt mehr oder weniger nur zu seinem Sohn, ja, ne, halt die Ohren steif.
Und bring den Truck zurück. Ja.
Bleib cool, Junge, und ne, halt hier den Laden am Laufen, bis ich wieder da bin. Das ist ein bisschen komisch. Aber diese Tatsache an sich, dass das mag irgendwo grausam klingen, aber dass manchmal Eltern zu dem einen Kind einen besseren Bezug haben als zu dem anderen, das ist insgesamt nichts Ungewöhnliches.
Ja, nur dass er halt nicht so wirklich wahrnimmt, dass die auch halt untereinander nicht gut miteinander harmonieren. Ich meine, das entlädt sich ja dann auch, als sie dann beide erwachsen sind und man dann wirklich auch ganz genau merkt, dass Tom ja wirklich so in seiner simplen Pharmablase lebt und dann irgendwie auch nicht wahrhaben möchte, dass hier die Welt kaffeister geht, ne? Und dann ja auch sagt, ja, hier, Dad hat mich gar nicht großgezogen, sondern Großvater, und ist draußen begraben bei meinen beiden Kindern, die ich schon hab betrauern müssen, ne? Aber letzten Endes ziehen sie da nicht weg. Da kommt dann ja auch durch, dass der wirklich ein Dickschädel ist, dass da ein Kind nach dem anderen von dem stirbt, weil er sich einfach nicht eingestehen will, dass da wirklich Gefahr droht, ne? Ich finde, man hätte da ein bisschen, auch im Hinblick auf das Casting von Casey Affleck, auch wenn das nicht unbedingt so gut gealtert ist, auf heutige Gegebenheiten, sage ich mal, aber Casey Affleck wirkt da ein bisschen verschenkt, finde ich.
Gut, aber das ist halt mittlerweile diese Sache bei Nolan. Jeder will dabei sein, jeder kriegt einen kleinen Plot und jeder kriegt
gekrönt
eine kleine
bei
Rolle.
Oppenheimer.
Richtig, richtig. Ja, wir können hier nicht bei Interstellar von verschenkt reden, wenn du dir den Cast von Oppenheimer anguckst. Das ist ja an embarrassment of riches, wie die Amerikaner sagen würden.
Ja,
Bei Interstellar, gut, Casey Affleck ist hier und da ein bisschen unterfordert. Mag sein, dass das problematisch ist, aber es ist nicht unlogisch. Vor allen Dingen eben auch, dass Cooper nicht dazwischen geht, dass die sich nicht mögen. Also er maßregelt sie halt, aber das kann man am Anfang halt als kindische Sticheleien unter Kindern abtun. Er sagt ja einfach nur doofe Gans zu ihr am Anfang ein paar Mal. Nur später habe ich halt auch das Gefühl, auch das ist halt dann logisch nachvollziehbar. Es kommt zu dem Bruch zwischen den beiden Geschwistern, weil Tom wahrscheinlich auch irgendwo immer eifersüchtig darauf war, dass Murph ist talentierter und klüger und konnte eben deswegen auch besser mit ihrem Vater als er. Und hat sich dann vielleicht auch selber irgendwo als das schwarze Schaf in der Familie gefühlt. Klar, das wurde im Vorfeld auch immer kritisiert, von wegen, die Tochter ist für ihn alles, der Sohn ist für ihn nichts. Aber ich finde nicht, dass der Film das nicht herleiten kann oder nicht vernünftig erklären kann, warum das so ist. Es ist hier und da eigentlich recht offensichtlich.
Ja, es kann sein, dass sich Cooper vielleicht auch so unterbewusst den Vorwurf macht, dass dadurch, dass er nicht da war, dass die dadurch noch mehr gespalten wurden auch, ne?
Und ja, das da auch noch.
Also so könnte man es auch interpretieren. Also ich habe jetzt auch nicht das Riesenproblem damit. Ich habe das nur schon öfters gehört und ja, ich kann da beide Seiten irgendwie so ein bisschen verstehen. Wobei, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, das ist ja, also ich meine, hier soll ja nicht irgendwie, der soll ja nicht als Vater des Jahres verkauft werden, ne? Das ist es ja nun mal auch nicht. Und in Hinblick auf seine Tochter macht es vielleicht auch Sinn. Der projiziert wahrscheinlich auch seine tote Frau sehr auf das Mädchen. Wobei man da natürlich dann auch das Nolan-Klischee der toten Ehefrau wieder schlucken muss, ne? Also, da hat sich ja auch mal der Honest Trailer drüber lustig gemacht,
dass wirklich in jedem Nolan-Film die Frau irgendwie verstorben ist oder sonst was, ne?
Schon, nur dieses Mal ist das kein Antrieb für die Story.
Ja,
also
gar nicht.
Es zeigt einfach nur eine gebrochene Familie und es hat dieses Mal auch keinerlei Auswirkungen auf den Plot, auf die Motivation der Figuren. Die Frau ist einfach nicht da, Punkt. Die Frau, die verstorbene Ehefrau, wirkt hier eigentlich mehr wie ein bewusster Kollateralschaden dieses versagenden Systems. Ich meine, auch da wieder die Szene mit dem Rektor beim Elternsprechtag.
Ja, ja.
Wo er sehr wortwörtlich sagt, so. Also diese Erfindungen, die wir hatten, eines davon war das MRT, was wir ja nicht mehr haben. Und das konnte die Zyste im Kopf meiner Frau erkennen. Hätte es vorzeitig erkennen können, dann wäre sie jetzt noch am Leben. Also der Ehefrau-Charakter ist in erster Linie einfach nur ein Opfer dieser brutalen Welt und soll halt zeigen, dass alle Leute da mit Verlusten zu kämpfen haben und das war's.
Ja, ja, natürlich.
Von daher,
ja. Ja, kann ich verzeihen. Vor allem ist es ja nicht so. Also ich meine, die Frauenfiguren werden ja in Nolan-Filmen gern mal kritisiert. Und ich finde, der Film hier ist, und das kann man jetzt dann wirklich jetzt mal auspacken mit Fokus auf Murph und auch Dr. Brand ein Stück weit, das sind keine schwachen Frauenfiguren.
No,
absolut nicht. Und es war eine goldrichtige Entscheidung, Murph zu einem Mädchen beziehungsweise dann einer jungen Frau umzuschreiben, die dann ja auch noch besetzt wurde mit Jessica Chastain, die auch wunderbar hier reinpasst. Wobei ich muss zugeben, ich mag sie ja sehr gerne und sie ist ja, mein Gott, die hat ja mittlerweile auch einen Oscar. Das ist ja, diese Besetzung ist ja Wahnsinn aus heutiger Sicht. Ich meine, selbst der Schulleiter, gespielt von David Oyelowo, selbst der hat ja irgendwie dann nach Martin Luther King gespielt beispielsweise, ne? In Selma, den ich sehr empfehlen kann. Aber also nichts gegen Jessica Chastain, aber ich vergesse immer, dass sie hier drin ist.
Wirklich?
Ich weiß nicht, warum, ich vergesse das immer. Ja.
Nee, das kann ich nicht. Dafür gibt es so viele prägnante Szenen. Dafür denke ich halt an ihre erste Videoaufzeichnung, an die zweite Videoaufzeichnung,
ja,
wo sie dann
sagt,
dass Dr. Brand gestorben ist und ihr habt uns hier zurückgelassen. Das kriegt mich auch jedes Mal. Ich denke an die hervorragende Szene, die ja auch so geschnitten ist, mit der zusammengeschnitten ist. Auch so eine fantastische Montage mit der Dr. Man-Situation und dann, wie sie da die Kornfelder anzündet, um halt ihren Bruder wegzulocken,
ja,
damit die da halt sich um die Familie kümmern können. Ja, Jessica Chastain hat ganz große Momente hier und da konntest du halt auch schon sehen, da war sie eigentlich schon ein gemachter Name. Also sie war ja so auf der Bildfläche auch aus dem Nichts mehr oder weniger 2011 mit Terrence Malick's The Tree of Life. Und dann ging es ja auch hoppla, hoppla, hopp. Dann kam eine wichtige Rolle nach dem anderen und da zu dem Zeitpunkt war sie auch schon Name. Und die Frau ist über jeden Zweifel erhaben, die liefert ab, die ist wunderbar. Und das ist halt toll, wie der Charakter von Murph in drei unterschiedlichen Lebensphasen von drei wirklich hervorragenden Darstellerinnen getragen wird. Weil du hast die tolle Mackenzie Foy, dann hast du Jessica Chastain. Und dann ist es ja immer noch nicht vorbei, wo wir gerade darüber geredet haben, wie bombastisch diese Besetzung eigentlich ist aus heutiger Sicht. Dann hast du als die alte Murph auch noch Alan Burstyn. Also wer sich hier alles tummelt in den Nebenrollen, wenn man mal genau hinguckt, ist schon echt der Hammer.
Wobei da natürlich dann auffällt, am Ende ist nicht mal die Rede davon, was ist eigentlich aus Tom geworden.
Ja, ja.
Und auch die Szene am Ende, so schön das auch ist, wenn Alan Burstyn auf Matthew McConaughey trifft, das ist auch merkwürdig kalt inszeniert, dass keiner, ich meine, die ganze Nachkommenschaft, die um ihr Bett herumsteht, in der Schlussszene mehr oder weniger, das sind ja auch seine Nachkommen. Und dass die nicht mal irgendwie eine Reaktion zeigen, ja, wer ist das überhaupt? Hey, das ist der, von dem ich immer erzählt habe oder sonst was. Da kommt ja gar nichts. Deshalb, ja gut, vielleicht ist das natürlich auch, vielleicht soll es ja auch so, ja, traumwandlerisch wirken. Und über das Ende muss man ja generell nochmal sprechen, ne? Aber ja, da ist es dann emotional so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Aber unabhängig davon, also das, was man Jessica Chastain zu tun gibt, das funktioniert absolut super. Also ich kaufe ja auch wirklich sofort ab, dass sie die erwachsene Murph ist. Und auch das Zusammenspiel zwischen ihr und Michael Caine fand ich gut. Michael Caine auch ähnlich wie Matt Damon einfach schön gegen den Strich besetzt. Praktisch die fiese Variante. Ja, also soweit ich weiß, sollte nämlich eigentlich ursprünglich Kip Thorne auch einen Gastauftritt haben als er selbst. Haben sie da nicht gemacht, aber soweit ich weiß, ist Dr. Brand wohl extrem an ihn angelehnt. Auch als er so sagt, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich bin ein alter Physiker, ich habe Angst vor der Zeit. Ne?
Klar, passt da rein, ja.
Das ist auch eine schöne Szene übrigens, auch eine schöne Montage zwischen Murph und Brand tatsächlich. Und da kristallisiert sich dann auch so nach und nach heraus, ja, wie selbstgerecht Dr. Brand wirklich drauf ist. Und da kommt dann eben auch etwas durch, was man eben auch aus anderen Nolan-Filmen kennt, nämlich das Auftürmen oder das Erschaffen einer monströsen Lüge für das größere Wohl. Ne?
Und wie es dann im Nachhinein alles zerfrisst und mehr Schaden anrichtet, ja. Das stimmt. Das ist ganz klassisches Nolan-Motiv, genau. Und das führt uns dann zu dem Ende und der größten 2001-Referenz.
Mhm.
Also ich habe oft über diese Sequenz dann im Nachhinein wieder nachdenken müssen. Das hat nicht ganz so eine Bildgewalt wie die Reise zum Jupiter in 2001. Diese Szene dauert ja auch wesentlich länger.
Mhm.
Also die hat ja auch nach wie vor nichts von ihrer Wucht verloren. Aber diese Idee mit der fünften Dimension, das war wirklich, wenn Cooper dann da reinfällt und du hast diese verzerrten Töne und du hast diese Wände, die ihn da umgeben. Das war wirklich beim ersten Mal gucken schon ein heftiger Mindfuck für mich. Ich musste das auch erstmal einordnen. Wo sind wir hier? Was passiert jetzt
ja,
hier?
Ja, was geht jetzt ab? Wobei, ich muss zugeben, im Kino war ich einmal ganz kurz belustigt, weil ich mir dachte, warum schwebt der jetzt förmlich im Bücherregal? Also, und es war, an einer Stelle ist das auch irgendwie, es streift so leicht unfreiwillige Komik, aber dank des emotionalen Fundamentes funktioniert es und vor allem auch diesem komplett abgedrehten Design. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas gesehen wie diesen Tesserakt, wo ja wirklich ja die Zeit praktisch als physikalische Größe dann existiert, ne?
Genau. Und alles daran ist so irre. Und eben auch, wie er wieder das vom Scope her das einfängt, ist fantastisch. Aber wie du es gesagt hast, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man das Fantastische und das Überwältigende hier in Kauf nehmen kann, wegen dem emotionalen funktionierenden Überbau. Das ist eigentlich gleich nach der Szene, wo er sich die Videoaufzeichnungen ansieht und in Tränen ausbricht, Matthew McConaugheys zweitstärkste Szene in dem Film. Wenn dann wirklich ein Schuh draus wird und er begreift das und er war derjenige, der die Nachricht gesendet hat und das Wort Stay und die Morse-Codes.
Ja.
Und er wirklich den kompletten Zusammenbruch erlebt und gegen diese Wand hämmert und sagt, nein, bleib. Das ist so einnehmend und so großartig. Und wie du dann auch eben begreifst, dass sich halt wieder die Zeit, das ist sein Lieblingsthema, die Zeit, dass da diese Verbindung von Anfang und Ende stattfindet. Und man holt eben nicht irgendeinen fantastischen Blödsinn aus dem Hut im letzten Akt. Ich meine, ganz am Anfang, als ja dann diese Idee genannt wurde, von wegen hier, wer sendet uns diese Zeichen? Wer sind die, die gewollt haben, dass ich hier eintreffe? Da konnte man am Anfang leicht die Vermutung haben, oh Gott, kommen jetzt wirklich Aliens.
Fünfdimensionale Wesen.
Richtig. Ja. Aber was man dann hier am Ende anbietet, ist so viel besser und so viel vernünftiger und auch einfach vom Storyaufbau so viel befriedigender, dass ich denke, das hätte man am Ende nicht besser machen können.
Ich muss sagen, ich mag zum Ende des Films sehr diese Parallelmontagen zwischen Cooper im Tesserakt und dann Murph, die nach und nach auf die Lösung kommt.
Und das dann auch noch als Spannungsmoment aufgezogen wird, damit, dass dann der Bruder hier, also dass sie ihn da ja ablenkt mit diesem Feuer im Maisfeld. Das Maisfeld, was ja übrigens wirklich gepflanzt wurde. Und den Mais haben sie dann am Ende auch noch verkauft tatsächlich. Und der hat sogar noch Geld eingebracht.
Das ist aber wieder mal, Nolan muss es übertreiben mit seiner Liebe zum Detail.
Ja.
Ich meine mal ehrlich, da hätte man ja wohl zu jedem x-beliebigen Farmer in den USA gehen können. Hallo, hier haben wir eine bestimmte Gage für Sie. Wir mieten jetzt hier Ihr Maisfeld für ein paar Drehtage und fackeln es auch ab. Keine Sorge, wir bezahlen Sie dafür. Das hätte man ja wohl einfach machen können, aber nein.
Ja, der Mann ist, legt eben Wert auf Haptik, auf Authentizität, ne? Und das sieht man ja an dem ganzen Film, weil wenn ich eines wirklich an dem unglaublich schätze, dann ist es wirklich dieses, ja, dieses Haptische, dass du das Gefühl hast, dass du wirklich alles anfassen kannst. Du merkst, die haben dieses Shuttle, diese Endurance, die haben das wirklich gebaut. Die Raumanzüge, die haben ein grandioses Design, wie ich finde. Da klebt Schmutz dran. Du siehst bei der Docking-Szene, auf die wir gleich auf jeden Fall nochmal eingehen müssen, siehst du wirklich auch den Schweißperlen auf dem Matthew McConaughey's Stirn. Und Hans Zimmer passt sich dann dem Ganzen auch an, indem er, also du musst bedenken, er hat ja vorher, insbesondere bei Dark Knight Rises, hat er sehr auf Synthesizer gesetzt und er passt sich jetzt diesem haptischen Gedanken an. Und ja, was ist ein, sagen wir mal, klassischerer Synthesizer? Eine Orgel, ne? So vom Gedanken her. Letzten Endes funktioniert eine Orgel ähnlich wie ein Synthesizer. Das finde ich grandios und das zeigt auch einfach nochmal, wie weit man immer noch kommen kann mit traditioneller, handgemachter Live-Action im Blockbuster-Kino. Und auch was man da einfach auch für einen Aufwand für betreibt. Ich meine, sie sind hier für Millers Planet, sind sie ja extra nach Island, um das da zu drehen. Oder das auf Dr. Mans Planet haben sie ja wirklich auf einen Gletscher gedreht, der wahrscheinlich heute gar nicht mehr existiert. Das dürfte sogar es dürfte auf jeden Fall in der ähnlichen Region gewesen sein, wo sie auch Batman Begins gedreht haben früher. Das sieht man auf jeden Fall.
Stimmt, die Gletschersequenz.
Ja.
Das muss bestimmt da die gleiche Ecke gewesen sein. Ja.
Angereichert wird es dann natürlich noch damit, wobei, da habe ich jetzt gehört, das ist womit die größte künstlerische Freiheit, die sich der Film nimmt, diese zu Eis erstarrten Wolken. Und als ich das im Kino registriert habe, was das ist, ich konnte nicht mehr. Du musst dir wirklich mal vorstellen, du hast einen Planeten, der so kalt ist, dass die Wolken zu Eis erstarrt sind. Das ist dermaßen abgedrehter Scheiß eigentlich. Und Stichwort abgedrehter Scheiß. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich zum ersten Mal im Trailer diese Einstellung vom Wurmloch das ist auch schon beeindruckend, aber vom schwarzen Loch, da war ich glaube, im ersten Trailer hat man das gesehen. Ich dachte mir, was ist das denn bitte? Wow. Wirklich, da war ich komplett von den Socken. Und wenn du dann auch liest, was die für einen Aufwand mit CGI natürlich dann in dem Fall betrieben haben, das ist schlicht der Wahnsinn. Ich meine, das, also die ganze Sequenz, ich glaube 100 Stunden Renderarbeit waren nötig, nur für die paar Einstellungen da teilweise.
Was ihnen dann ja auch den mehr als verdienten Special Effects Oscar einbrachte.
Ja.
Gegen natürlich auch eine gewaltige Konkurrenz. Ich meine, die hatten es in dem Jahr zu tun mit dem zweiten Teil der neuen Planet der Affen-Trilogie, wo ja jeder immer sicher war, die würden jetzt mal gewinnen und dann haben die Armen am Ende nie gewonnen. Tut mir leid, aber da sei Interstellar der Sieg definitiv gegönnt.
Aber das ist ja bei Nolan eh immer der Witz, dass es bei ihm heißt es ja immer gern und das proklamiert er ja auch sehr in Interviews, dass er ja wenig CGI benutzen würde. Bei Interstellar ließ sich das natürlich nicht vermeiden, aber er hat es vermieden, so gut es geht, an bestimmten Stellen. Aber ja, du merkst halt, er macht so viel wie möglich live on camera und hat dann noch genug Geld für wirklich 1A-Effekte.
Also dieses Studio Double Negative, mit dem er ja wirklich jetzt schon seit Jahren zusammenarbeitet, die haben ja wirklich einen Oscar nach dem anderen für Effekte kassiert. Ob es jetzt hier der war oder der für Tenet oder für Inception. Und hier kommt auch noch hinzu, das wirst du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, aber ihr da draußen vielleicht noch nicht. Kip Thorne hat ja ganz eng mit denen zusammengearbeitet, was das Schwarze Loch angeht. Und die Visualisierung davon, die hat nicht nur dazu beigetragen, wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse in dem Bereich zu pushen, sondern hat dieses Effekte-Team hat zum einen auch noch eine Studie darüber veröffentlicht. Und Kip Thorne hat dadurch eine Forschung vorangetrieben in die Richtung, für die er vor ein paar Jahren, genauer gesagt 2017, dann auch noch den Nobelpreis für Physik gewonnen hat.
Ja. Das ist eine ganze Menge.
Und das muss man erstmal nachmachen. Und das alles wegen einem Blockbuster.
Wollte ich gerade sagen. Das sind solche Fakten, die man hervorholt, wo man halt Nolan-Fanboys einfach Nolan-Fanboys sein lassen sollte. Weil das sind solche Momente, wo ja wohl jedem klar sein sollte, nein, der Mann ist nicht überschätzt und seine Jünger haben auch allen Grund, ihn dermaßen zu feiern. Nirgendwo, bei keinem anderen Mann, der solche Budgets in die Hand gedrückt bekommt, sieht man eben diese Liebe zum Detail und diese absolute Hingabe zum Handwerk und zur Filmemachenskunst. Und deswegen, das war ein Trivia, das kannte ich auch noch nicht, überrascht mich aber irgendwo auch noch nicht.
Ich kann aber sogar noch einen draufsetzen. 2019 sind ja die ersten Bilder von schwarzen Löchern erstmals aufgetaucht. Ja, und die sahen denjenigen im Film ziemlich ähnlich.
Ja, ne? Na? Gute Recherche, das führt zu so etwas.
Ich habe auch noch was anderes zu den Effekten. Das wirst du wahrscheinlich auch mal gehört haben, dass Nolan da ja sehr Wert drauf gelegt hat, dass die Schauspieler wirklich was haben, womit sie interagieren können, ne?
Genau.
Also war es wirklich so, dass er gewisse Effekte schon im Vorhinein hat produzieren lassen. Und dann haben sie ja bei der Endurance tatsächlich statt Fenster haben sie Bildschirme in das Shuttle, also in das Set eingebaut und dann da drauf projiziert, sodass die Schauspieler dann wirklich, wenn sie da rausgesehen haben, haben sie wirklich das gesehen, was im Film zu sehen ist. Also Nolan hat wirklich gesagt, er hat es teilweise gedreht, als wenn er eine Dokumentation machen würde.
Ja, das sieht man ja wie schon an den erwähnten Kameraeinstellungen, die halt eben aussehen, wie was man jetzt wirklich von dem Space Shuttle sehen würde. Und das ist halt das, dieser absolute radikaler Realismus zum Thema Raumfahrt, gekoppelt aber mit etwas, was immer noch eine ganze Menge Fantastisches beinhaltet. Mhm. Das ist da irgendwo wirklich einzigartig. Ich meine, er ist ja nun mal auch im Laufe der Jahre stark gewachsen.
Ja.
Bei allen eigentlich, bei Kritik und bei Publikum. Ich weiß noch genau, die Reaktionen am Anfang waren wirklich eher gemischt. Mhm. Man hatte da viele Probleme damit, dass sich das eben das Emotionale und das Wissenschaftliche beißt, da mit den Figuren an sich. Die Reaktionen waren insgesamt gemischt. Wenn du aber heutzutage online gehst, und du googelst die besten Filme der 2010er Jahren, du googelst Kritikerlisten und dergleichen, der taucht da immer wieder auf und zurecht. Der hat sich in diesen Jahren zu einem absoluten Must-See, zu einem Highlight des Science-Fiction-Kinos der 2010er gemausert. Und das war vielleicht 2014 noch nicht abzusehen, weil nach The Dark Knight Rises wurden ja die Nolan ist überschätzt Stimmen auch relativ laut. Und neben der enormen Fanbase hatte sich da auch schon eine starke Gegenbewegung gebildet, die ihn überhaupt nicht leiden kann. Das gab es natürlich auch. Das gibt es halt immer bei egal wem oder was, was eine starke Popularität erlangt. Aber das Interstellar jetzt schlichtweg Sci-Fi-Klassiker-Status hat. Das ist wunderbar, weil gestern bei der erneuten Sichtung wurde mir das auch nochmal bewusst. Das wäre auch unfair gewesen, wenn der irgendwo in irgendeiner Weise untergegangen wäre oder als gescheitert angesehen worden wäre. Weil die Klasse spricht einfach für sich und dass jetzt auch nach 10 Jahren so viele Wiederaufführungen stattfinden. Mhm. Das ist ja das Ding. So viele neue, junge Generationen entdecken den jetzt für sich und ältere, die den auch nochmal wieder sehen wollen. Also ich habe selten ein anderes Beispiel gesehen von Filmen, wo die Reputation von, naja, geht so, in so euphorische gekippt ist im Laufe der Jahre.
Ja, es liegt natürlich auch daran, dass gewisse Szenen einfach sehr, sehr schnell, ja, Kultstatus erreicht haben, ne? Gekrönt eben von der Docking-Sequenz, auf die wir nochmal kommen wollten. Boah, im Kino. Wow, hat mich das mitgerissen. Also, ja. Das war wirklich so dieser Moment, vor allem das, also in den Trailern war es ja schon teilweise zu sehen, dass da diese Endurance irgendwie in schneller Rotation ist und irgendwie beschädigt ist. Aber wie Cooper dann darauf reagiert und wie er dann so, wie selbstverständlich sagt, was tut er da jetzt? Andocken. Und ich dachte mir, ach du Scheiße.
Auch, ja, wie er die Gefahr da anfängt. Ich meine, ich habe an anderen Stellen schon oft gesagt, es gibt keinen anderen Blockbuster-Regisseur aktuell, der so gut Eskalation vermitteln kann. Und diese Sequenz bringt das halt auch schön auf den Punkt, wenn du in der Totalen hast, wie die Endurance sich einfach nur dreht wie ein Kreisel. Haha, Kreisel-Referenz. Ja, wenn sich die Endurance einfach nur dreht und dreht und du siehst die ganzen Teile von der Explosion, die Splitter, die Unmengen davon dann da auch rumtreiben und du siehst dann eigentlich erst das Maß, was das für eine 1 zu 1 Million Chance ist, dass die das schaffen, ja, da ranzukommen und dann anzudocken. Aber es ist eine atemberaubende Sequenz, die immer wieder einen mitreißt und wo man es auch da einfach dann gerne hinnimmt, dass das so ein richtiger Hollywood-Moment ist. Es ist eine 1 zu 1 Million Chance und sie schaffen es und es ist dann auch dementsprechend befriedigend, weil der Aufbau einfach so grandios ist.
Ja, ich kann dazu noch sagen, also im Kino war das, wie gesagt, das hat mich komplett mitgerissen. Also du hast da wirklich, ich meine, das ist ja auch wirklich dann eine Zitterpartie, ne, bis zum Schluss in diesem Moment. Ärgerlich war dann im Nachhinein, also ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie sich aufgrund dieser Szene den Soundtrack gekauft haben. Ich hatte mir den schon im Vorhinein natürlich besorgt und ja, mich dann gewundert, wo dieses Stück geblieben ist. Und dann stellte sich heraus, das gab es gar nicht, jedenfalls nicht in der Form. Dann hat Hans Zimmer es auf den öffentlichen Druck hin dann doch noch veröffentlicht, aber auch noch mal in einer anderen Version, die längst nicht so imposant war. Also da war längst nicht so viel Orgel drin. Und dann hatte sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass er ganz bewusst auf dieses Stück verzichtet hatte, weil er eigentlich dachte, das wäre eher langweilig. Keine Ahnung, wie er auf die Idee kommt, aber er hatte ursprünglich wohl auch was ganz anderes dafür geschrieben, was die dann aber im Schnitt wohl gar nicht verwendet hatten. Und so hatten die dann hier eine Mischung aus dem, was man auch schon auf dem Wasserplaneten hört, als diese gigantische Welle kommt. Das ist auch ein Hammer, dieses Stück Mountains. Das hatte ich sogar mal als Klingelton eine Zeit lang morgens oder als Ruf-Weckton auf dem Handy. Und ja, das war immer ein Moment. Und die haben das dann irgendwie neu zusammengeschnitten. Da hatte er nichts mit zu tun. Und deswegen hatte er auch keine Ahnung, wie das in der finalen Version sein würde. Und es war dann auch wirklich schwierig, online diese Version zu kriegen. Und irgendwann gab es dann noch so einen erweiterten Release von der CD, wo es dann, glaube ich, endlich in der Fassung drauf war. Und ich muss sagen, boah, das ist wirklich der Hammer. Und spätestens da, warum hat dieser Film keine, wirklich, wie das gedreht ist, wie die Endurance oder was davon übrig ist, sich dreht, wie das Shuttle drunter hängt, wie das die ganze Zeit kreist, teilweise das Licht und boah, das ist wirklich, warum zum Teufel gab es dafür keine Oscar-Nominierung für die Kamera? Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht.
Ja, da gibt es immer wieder Entscheidungen, die wir da nicht nachvollziehen können. Vielleicht, weil irgendwelche anderen Kriterien nicht erfüllt wurden, weil irgendwelche anderen Leute übergangen wurden.
Ich meine, heute von heute mal war nominiert für Her, glaube ich, in einem Jahr davor.
Ja.
Und das auch zu Recht. Der hat ja auch der hat auch tolle Kamera. Und du siehst auch den so generell den auch von der Farbgebung und so weiter siehst du schon, dass auch hier zu Nolan rüberschwappen. Und das wollte ich vorhin auch schon sagen. Also nichts gegen Wally Pfister, der ja wirklich, ich glaube seit Memento
der Stamm-DOP von Nolan war. Aber seit heute von heute mal dazugekommen ist, finde ich, haben Nolans Filme irgendwie ein bisschen mehr Wärme und ein bisschen mehr Haptik abbekommen, auch in den Bildern. Wie siehst du das?
Ja, man merkte den Unterschied deutlich. Es ist schwierig zu greifen. Seit er dabei ist, hat es etwas Naturelles.
Ja.
Nennen wir
ja.
es mal so.
Naturalistisches.
Naturalistisches. Du hast selber schon erwähnt, die Attention to Detail, dass du den Schmutz siehst auf den Raumanzügen, dass du sehen kannst, dass das Equipment gebraucht ist. Mhm. Und heute von heute mal fängt da auch einfach auch verchromte Farben ein oder findet auch die richtigen Farbfilter, um eben dieses Gebrauchte und Grungige dieser Welt richtig einzufangen. Mhm. Und das tut er nicht nur da, das tut er seitdem immer. Also auch dann sowas wie Dunkirk hätte mit Wally Pfister anders ausgesehen.
Ja.
Da sind irgendwie diese fast schon an der Soldat James Ryan angelehnten, ausgewaschenen Bilder. Diesen Look hat ja Dunkirk zum Beispiel auch. Wo du halt auch, wo das halt nicht auch aussehen soll wie ein Hochglanz-Hollywood-Produkt, sondern auch fast schon ein bisschen wie altes Wochenschau-Material. Und das hat heute von heute mal bei Dunkirk geschafft. Und auch Oppenheimer hat ja auch Bilder, die man so zuvor noch nie bei Nolan gesehen hat. Also da ist schon stilistisch seitdem ein großer Unterschied zu merken. Und ja, auch nichts gegen Wally Pfister. Ich meine, der Mann hat Nolans ersten Einsatz von IMAX-Kameras gemacht und die Kameraführung bei The Dark Knight ist nach wie vor makellos von diesem ersten Shot über Gotham City an, wenn dann da das Fenster zu Bruch geht und der Banküberfall losgeht, bis zum Schluss. Mhm. Nichts gegen den guten Mann, aber ich bevorzuge von heute mal da als sein DOP auch ganz eindeutig, wegen dieser realistischeren Komponente, die er dem hinzugefügt hat.
Ja, in Richtung Wally Pfister muss man ja sagen, er ist ja hier tatsächlich dann außen vor gewesen, weil er ja selber zu der Zeit dann Ambitionen Richtung Regie hatte, dann auch mit Nolan als Produzent im Hintergrund Transcendence gedreht hat mit Johnny Depp, der so eine der größten Enttäuschungen in diesem Jahr war, würde ich sagen.
Absolut.
Ich glaube, der kam in dem Jahr hier so im Frühjahr, so März, April kam der raus. Und ja, das ist ein Film, den ich absolut nicht leiden kann und entsetzlich langweilig finde. Aber um den geht's jetzt hier nicht. Also man muss auch sagen, es ist schon schön, dass er dann jetzt auch wirklich von heute mal treu geblieben ist dahingehend. Ne? Und was das anbelangt, haben seine Filme einfach, das strahlt mehr humane Wärme aus, könnte man sagen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber so würde ich das beschreiben. Also das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Weil ja, ob diese kühle, glatte Ästhetik von Wally Pfister auch so der Geschichte so gut getan hätte, das sei mal dahingestellt. Ne? Stichwort Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen zum Ende nochmal hier auf das Ende ein. Das Ende, was ja sehr zur Interpretation einlädt. Nicht nur bei dem, was im Tesseract abgeht, sondern auch ja, natürlich, ob das alles so wahnsinnig real ist. Zum Schluss hin wird vieles doch sehr einfach gelöst, muss man sagen. Und das erinnert auch wiederum so ein bisschen an Inception, wo es dann irgendwie doch sehr leicht ist, dass Cobb auf einmal die Augen aufmacht und dann ist plötzlich Happy End, ne?
Ja, also es wird ja dann gesagt, er wird gefunden. Und der Arzt, der ihn da behandelt im Krankenhaus, sagt, sie hatten aber Glück, sie hatten kaum noch Sauerstoff, als der wer auch immer Trupp sie gefunden hat.
Ja, und er ist jetzt 124 Jahre alt.
Ja, da konnte ich auch bei der erneuten Sichtung nicht ganz hintersteigen. Wer hat ihn gefunden? Wer ist dann dahin geflogen? Klar, er befindet sich jetzt, oh, okay, jetzt wird es mir in diesem Moment gerade klar. Mhm. Er befindet sich ja dann nun mal auch, weil er im Tesseract ist, in einer anderen Zeit. Und dann müsste dann ja dann schon dadurch Cooper Station und all die anderen Stationen existieren. Mhm. Und die haben dann da wahrscheinlich Raumpatrouillen und so weiter. Ist ein bisschen gefällig, macht aber vom Zeitgefüge her Sinn, dass er dann da aufgelesen und in ein Krankenhaus gebracht wird.
Ja, sagen wir so, es wird da ein bisschen einfach gelöst, aber Cooper traut ja dem Ganzen auch erst nicht so wirklich, beziehungsweise kann sich damit nicht so anfreunden, wo er dann ja irgendwie da auf der Station ist und dann sagt, ja,
ist irgendwie nicht so mein Fall, so zu tun, als wäre es wie früher, ne? Und also auch als sie dann da irgendwie sein Farmhaus da rekonstruiert haben, was ja dahingehend auch interessant ist, das ist ja für mich so eine Art Museum geworden, ne?
Ja, was ich toll finde, dass man eben diesen Legendenstatus hat, das Haus ist die Touristenattraktion und trotzdem wird die Station nach seiner Tochter benannt.
Ja.
Trotzdem, klar, sie hat die Lösung gefunden, aber ja, er hat den Legendenstatus, aber dass seine Tochter den größeren Legendenstatus hat, ist derweil eigentlich fair.
Sie hat immer erwähnt, wie wichtig er war.
Genau.
Ja.
Was ich an dieser Sequenz eher ein bisschen komisch finde oder ein bisschen zu sehr dann eben auf wholesome American, auf heimelig amerikanisch getrimmt ist, wenn Cooper da an der Station erwacht, sieht sich um, sieht aus dem Fenster und was ist direkt vor dem Krankenhaus? Da müssen Kinder Baseball spielen.
Ja, natürlich. So. Obwohl es schlägt da den Bogen.
Ja, klar, aber trotzdem, das war so, ich muss jetzt sofort hier ausdrucken, ich muss damit hiermit sofort deutlich machen, das hier ist etwas, wo sich die Menschheit niedergelassen hat und du hast hier wohlfühlige amerikanische Vorstadtatmosphäre. Also wird direkt hier, gibt's hier neben dem Krankenhaus sofort ein Baseballfeld, wo Kinder spielen und da sind Wohnungen und da sind da Vorstadthäuser. Ja, war ein bisschen on the nose, kann man so.
Aber es wird ja... Es wird ja durchaus auch ganz nett ironisch ausgespielt, als dann irgendwie der Ball nach oben fliegt und dann noch durch ein Fenster. Ne? Also das ist schon ganz nett. Und wie gesagt, man merkt ja auch, dass Cooper so ein bisschen damit hadert irgendwie mit diesem neuen Leben, dass er sich damit nicht so wirklich anfreunden kann. Ja, ich finde, der Film macht es sich da hinten raus ein bisschen leicht. Oder serviert dann auch ein bisschen zu leichte Lösungen. Ich finde auch, dass das mit der Dustball-Ära, dass es dann auch vielleicht ein bisschen oberflächlich bleibt, was da eigentlich so die Ursachen für sind. Weil letzten Endes geht es ja auch zurück auf den Klimawandel und so weiter. Da hätte man so aus verknüpften Themen hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber der Film ist ja auch schon ziemlich lang und vielleicht auch ein bisschen... Also ich meine es nicht böse, aber ich meine, ich habe es auch bei Dark Knight Rises gesagt und hier würde ich es auch nochmal hervorziehen wollen. Der Film ist schon ein wenig, er ist ambitioniert und vielleicht sogar etwas überambitioniert. Das würde ich sagen. Ich würde nicht so weit gehen zu behaupten, dass der sich komplett an seinen Themen verhebt, aber er löst es nach hinten raus doch ein bisschen einfach. Und das war auch eine, sag ich mal, Kinderkrankheit bei Nolan, die auch schon The Dark Knight Rises so ein bisschen befallen hatte, insbesondere zum Ende hin.
Schon, also von der Thematik und vom eigentlichen Konflikt her. Aber auch da wieder, was sich durch den ganzen Film zieht, dass das inhaltlich und vom Plot her ein bisschen schwach auf der Brust ist, wird wie alles andere in dem Film aufgefangen durch das Emotionale. Ich mag die Verabschiedung von Murph und ich mag vor allen Dingen, dass dann letzten Endes das zwischenmenschliche Gefüge und die Liebe die Antwort auf das ist, was Cooper da quält und was ihn dann am Ende auch befreit. Weil Murph sieht ihm ja sofort an, dass er eigentlich in dieser Welt fehl am Platz ist. Sie sagt dann ja auch, du solltest jetzt einfach gehen, weil kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen in dieser verquerten Form, wo sein Kind jetzt so viel älter ist als er. Und was bleibt ihm dann übrig? Er fliegt zu Brand, um sie zu finden, weil er eigentlich in dieser Welt nichts mehr hat. Von daher, ja, die Lösung für das eigentliche Problem und dass wir nicht erfahren, wie diese Stationen gebaut werden, das wäre dann aber auch ein bisschen zu viel gewesen für das Finale oder für den letzten Akt.
Ja, das finde ich okay. Das,
ja.
Also auch das, also unabhängig davon, dass ich es am Schluss oder nach hinten raus ein bisschen zu simpel aufgelöst finde, die Schlussszene des Films. Die kriegt mich immer wieder. Also dieser Off-Monolog dann von Alan Burstyn und dann Anne Hathaway, wo dann ja auch gezeigt wird, dass man eigentlich die ganze Zeit nur auf sie hätte hören müssen, weil, ja, der Planet von ihrem Loverboy war anscheinend der richtige. Der ist schon seit 80 Jahren tot. Und dann wird ja auch schon angedeutet, dass sie da irgendwie anfängt, eine Kolonie aufzubauen. Und dann der Schnitt.
dann an der Stelle der Schnitt. Also generell dieser plötzliche Cut bei Nolan, der ist ja schon charakteristisch geradezu in seinem Werk. Das sitzt ja alles wunderbar und Hans Zimmer klotzt da auch nochmal richtig raus. Also die Schlussszene, die vereinnahmt mich total.
Eben, weil da wieder auf den Punkt gebracht wird, was es eigentlich ist. Trotz dieser gewaltigen Thematik ist es trotzdem irgendwo, und das ist nun mal bei Nolan eine Rarität, es ist ein Character-driven Film, es ist kein Plot-driven Film.
Ja.
Die Handlung wird vorangetrieben, nicht durch irgendwelche plötzlichen Ereignisse, die sich aneinanderreihen, sondern durch die Entscheidungen, die die Figuren treffen. Es ist eigentlich der Film von Nolan in seiner gesamten Filmografie, der am nächsten an den Figuren ist. Und deswegen wird da am Ende eben auch ein schöner Schuh draus, dass eben es geht um Cooper, die Familie. Er sieht eben, dass er diesbezüglich in dieser neuen Welt nichts mehr hat. Also wendet er sich an das Einzige, was er da noch hat, und das ist Brand. Und deswegen packt mich das am Ende auch sehr. Das Zusammenspiel von dem Monolog, dem Hans Zimmer Soundtrack und dann natürlich eben auch Nolans charakteristischem Cut. Da wird einfach eben auf den Punkt gebracht, was es ist. Obwohl es hier um das Schicksal der Menschheit geht, um das gesamte verdammte Universum, ist es eine sehr persönliche Geschichte. Und das macht den Film so großartig. Das macht ihn auch 10 Jahre später immer noch so großartig. Und ich finde es schön, dass ihn jetzt auch viele, viele weitere junge Leute, neue Generationen für sich entdecken werden, denn das hat er absolut verdient. Und das wäre dann auch im Großen und Ganzen mein Fazit.
Ja, kann ich mich im Prinzip anschließen. Also ich finde es auch schön, dass der Film da nochmal so das heraufbeschwört, was im Marketing schon mich angelockt hatte, nämlich so dieser Pioniergeist kommt da nochmal zurück, ne? Also auch dieses Hoffnungsvolle, die aufgehende Sonne am Ende. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig subtil, aber ungemein effektiv. Insgesamt ist der Film immer noch ein Erlebnis. Ich muss sagen, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr hätte ich Lust, ihn doch noch mal im Kino zu sehen, anstatt schnöde bei mir auf dem Monitor.
Du hast noch ein paar Gelegenheiten.
Ja, ich meine, auf der großen Leinwand, also Leute, wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt, ihn zu schauen, ob zum ersten Mal oder zum x-ten Mal, macht es vielleicht wirklich, weil der entfaltet auf der Leinwand wirklich eine Wucht in den Bildern, im Sound, von der Emotionalität her, die sich wirklich sehen lassen kann. Und vor allem ist der auch wirklich, weil man jetzt irgendwie sagen könnte, ein Film von 2014, vielleicht sieht der nicht mehr so toll aus, weil er ja doch wirklich einiges an CGI hat. Der ist hervorragend gealtert. Also ich habe da wirklich nichts großartig gesehen. Da siehst du auch wirklich, der Effekte Oscar war zurecht, und es sind ja nicht nur die Szenen im Weltall, sondern auch einiges andere auf der Erde. Und allein diesen Orgelsound im Kino, also ich kann mich noch erinnern, da ist diese Stelle mit Dr. Mann und wie das dann gegenübergeschnitten wird mit Murph, die mit Topher Grace da so langsam wegfährt. Zum einen hört man da wirklich raus, dass das eine Kirchenorgel in der Temple Church ist in England. Und meine Fresse, dieser Sound, der hat mich bald aus dem Sitz geschlagen damals im Kino. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Das hat so eine gewaltige Kraft, Dynamik und Wucht gehabt an der Stelle. Und vor allem ist das Schöne, obwohl dieser Score halt wirklich zu Großteil aus Klavier und Orgel besteht, es hat nie irgendwie einen, ich meine, Orgel kann ja sehr, sehr schnell was Religiöses an sich haben. Aber das kommt hier überhaupt nicht zum Tragen, auch wenn durchaus so, ja, gewisse biblische Motive schon irgendwo vorhanden sind, sage ich mal. Aber das wird einem nicht entgegengedrückt und ist wahnsinnig einnehmend, kann ich einfach nur noch mal sagen. Und damit, beschließen wir die Besprechung ja auch. Meine Güte, 2 Stunden haben wir geschafft zusammen mit Interstellar. Ich wäre gespannt, wo wir gelandet wären, wenn noch jemand anderes mitgemischt hätte hier. das ist uns sehr, sehr spät eingefallen. Leider aber Gruß an den Kollegen Manuel, der hier wahrscheinlich sogar zuhören wird. Der ist ja bekanntermaßen vom Fach, also Physiker. Ich glaube, es wäre spannend gewesen, was er noch so zu sagen gehabt hätte zu dem Film. Er liebt den ja auch anscheinend heiß und innig, wie ich bei Letterboxd gesehen habe. Aber vielleicht wird sich da immer noch mal eine andere Möglichkeit ergeben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ja wir doch noch mal über diesen Film gesprochen haben, auch noch mal im Hinblick darauf, was so von ihm geblieben ist. Und man merkt, dass er auch schon so über die letzten Jahre definitiv im Blockbuster-Kino Eindruck hinterlassen hat. Ne? Weil ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren kam ja Ad Astra raus und der schlug in eine sehr, sehr ähnliche Kerbe. Wobei man da anmerken muss, solche Filme wie der hier sind so ein bisschen aus den Kinos verschwunden. Also es gab eine Zeit lang halt, es fing so an mit Gravity, dann der Marsiana, Live, Interstellar, ja, dann vielleicht noch Ad Astra und dann hörte es auf. Also wir wurden eine ganze Zeit lang mit Weltraumfilmen verwöhnt im Kino und heute fehlt davon so ein bisschen jede Spur, oder?
Ja, das war ein Trend, der sich in den 2010ern etablierte, weil eben zufälligerweise zu dem Zeitpunkt drei Top-Regisseure unabhängig voneinander Space-Movies machten.
Ja.
Huaron mit Gravity, Nolan mit Interstellar und Scott mit der Marsiana. Alles, was danach kam, war dann halt ein Aufspringen auf den Trend. Mhm. Live, Passengers,
Passengers, stimmt, ja.
Aufbruch zum Mond, der Neil Armstrong-Film mit Ryan Gosling. Mhm. Alles keine schlechten Filme. Aber ich finde das okay. Ich meine, ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Art von Sci-Fi in den 2010ern nochmal so populär wird.
Ja.
Und das war eine Phase, die hatten wir. Wir haben tolle Filme aus dieser Phase bekommen. Jetzt hat sie halt aufgehört, aber mein Gott, ich beschwere mich nicht. Bin sehr erfreut über das, was wir da bekommen haben.
Ja, ich würde sowas gerne mal wieder im Kino sehen, tatsächlich, weil Weltraum ist wirklich prädestiniert für die große Leinwand. Ist ja nicht so, dass wir keine Filme haben, die im Weltall spielen, also zum Beispiel Alien Romulus zuletzt oder auch das eine oder andere aus dem Star Wars Universum, aber das sind halt keine wirklichen Weltraumfilme, das ist halt nur das Setting und hier wird die Schönheit des Weltraums ja auch einfach eingefangen, ne? Also ob es jetzt die Dockingstation ist oder halt diese Szene, wo wirklich der Saturn gigantisch groß im Bild ist und im Hintergrund ist wirklich ein Pünktchen auf der Leinwand, die Endurance. Also das führt einem auch nochmal wirklich die gewaltigen Dimensionen hier vor Augen, schon wirklich im Stil von jemandem wie Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ist so das Stichwort, da können wir vielleicht den Bogen zum Anfang mitschlagen, weil es stimmt schon irgendwie in Hinblick auf diesen Film, Nolan ist zumindest hier in Interstellar, ist ja eigentlich eine Verschmelzung aus Kubrick und Spielberg, ne?
Ja, das trifft es perfekt, denn sonst hat man immer das Gefühl, Nolan ist hundertprozentig Nolan, hier ist er es auch, aber hier ist er irgendwie ein bisschen mehr als das. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist mein Lieblingsfilm aus seiner gesamten Filmografie, da könnte ich mich wahrscheinlich niemals hundertprozentig entscheiden, ob du mir eine Waffe an den Kopf fällst.
Prestige! Ja.
Nein, kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich es ist nicht. Auf alle Fälle, finde ich, ein... Er sticht aus seiner Filmografie heraus, A, weil er dieses Thema davor nie behandelt hat, danach nicht mehr und eben auch wegen all dem, was wir jetzt in den letzten 2 Stunden besprochen haben. Die Stilistik, die man in keinem anderen seiner Filme hat, die Einflüsse von seinen Vorbildern und anderen Filmemachern, die da mitspielen. Es ist in seiner Filmografie irgendwo einzigartig. Es ist ein Meilenstein der 2010er Jahre. Es ist ein Meilenstein des modernen Sci-Fi-Kinos und ich kann diesbezüglich das auch nur noch mal zum Schluss sagen, wenn in eurer Nähe eine Wiederaufführung stattfindet und davon gibt es reichlich in letzter Zeit, nutzt es. Wenn ihr sowas noch nie gesehen habt, wenn ihr den noch nie gesehen habt, dann werdet ihr da wirklich aus dem Sessel gepustet. Das ist wirklich das, was heutzutage heiß diskutiert wird und wozu es unterschiedliche Meinungen gibt und wo einige Leute auch schon der Meinung sind, es ist praktisch tot, aber solche Filme zeigen eben, dass es nicht tot ist, nämlich ganz großes Kino. Vielen Dank.
Sehr schön gesagt. Ja, da kann ich in Hinblick auf Nolan nochmal abschließend sagen, das hatten wir ja auch schon gemeint. Wenn du mal so guckst in seiner Filmografie, merkst du auch, glaube ich, wie er mit den Jahren immer mehr zum Familienmensch geworden ist, weil betrachte dir das mal wirklich, das Thema Familie rückt eigentlich bei ihm immer mehr in den Vordergrund. Das fängt so an mit, ja gut, in Memento kommt halt keine Familie zustande, aber dann so nach und nach, vor allem dann mit Inception. Inception, da war das ähnlich wie hier, nur ein bisschen unterkühlter. Und gut, Batman spielt es natürlich dann keine Rolle, aber hier merkst du, dass er wirklich so zum Familienmensch geworden ist und dass das einen immer höheren Stellenwert bei ihm einnimmt. Ja gut, auf der anderen Seite, die Sachen, die er danach gemacht hat, die haben da nicht sonderlich mehr viel mit zu tun, ne? Außer dann jetzt vielleicht Oppenheimer, wobei da spielt Familie auch eher eine untergeordnete Rolle. Aber da siehst du auch schon die Entwicklung. Und ich bin wirklich gespannt, das können wir nochmal so ganz zum Schluss als Ausklang machen, was jetzt als nächstes von ihm kommen wird nach seinem wirklich absolut durchschlagenden Oscar-Erfolg mit Oppenheimer. Ich glaube, 8 Trophäen hat er gewonnen, ne? Davon alleine glaube ich eher 2 oder 3, und er hat jetzt mittlerweile, wir hätten nämlich über den ganzen Podcast hinweg, hätten wir nämlich Sir Christopher Nolan sagen müssen, weil er ist ja kurz danach auch noch zum Ritter geschlagen worden. 2 Oscars hat er gewonnen für Oppenheimer, genau, beste Regie und bester Film. Ja, es gibt ja schon so Gerüchte, was als nächstes von ihm ansteht mit Tom Holland und Matt Damon. Es gibt Spekulationen, dass er wieder in Richtung Sci-Fi tendieren könnte. Und dass es irgendwas mit Hubschrauberpolizisten zu tun haben dürfte.
Ich glaube, das ist ein Fake-Poster. Weil die letzte News, die ich hatte, war eigentlich, dass er sich dieses Mal wieder auf Neuland bewegt oder Neuland betritt. Denn es soll ja tatsächlich ein Horrorfilm sein. Eventuell sogar ein Horrorfilm im viktorianischen Zeitalter mit Vampiren. Was richtig abgefahren klingt, was ihn angeht.
Okay, ja, aber da kursieren aber auch wirklich Gerüchte im Moment wie bescheuert, ne? Ja. Wie man das halt kennt. Früher wäre es so gewesen, er macht jetzt ja leider keine Filme mehr, außer das jetzt, das ist ein bisschen merkwürdig, hatte ich jetzt letztens mitgekriegt, es kommt ein Michael Caine-Film in die Kinos nächste Woche von 2008 eigentlich, der jetzt erst hier irgendwie einen Verleih bekommen hat, warum auch immer. Aber früher hätte man wirklich sagen können, egal was für Nolan-Film ist, hau schon mal Michael Caine in die Besetzungsliste. Ne?
Wir werden gespannt sein.
Ja. Ich bin definitiv gespannt. Horror würde ich begrüßen, weil eine Sequenz in Oppenheimer hat mich daran erinnert, dass das schon echt geil wäre, wenn er mal sowas machen würde. Aber mit Vampiren, ich weiß nicht, ob das so mit seiner realistischen Herangehensweise, aber wer weiß. Wir werden es sehen, und damit sind wir jetzt auch am Ende dieses relativ langen Retro-Podcasts. Christopher, es war mir ein wahres Fest. Ich hoffe, euch da draußen auch. Vielleicht habt ihr das ein oder andere nochmal Neues erfahren, weil es ist ja wirklich ein extrem viel diskutierter Film. Und ich hoffe, wir sind dem halbwegs gerecht geworden. Ihr dürft uns natürlich aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr zum Film steht. Schaut ihr ihn euch nochmal an im Kino? Nutzt ihr die Gelegenheit? Vielleicht mache ich es sogar selber nochmal, wer weiß. Lasst uns das gerne wissen, ob nun in den Kommentaren beim YouTube-Upload auf tele-stammtisch.de oder aber ihr könnt auch unserem Discord-Server beitreten und uns dort direktes Feedback geben. Und damit bin ich durch und überlasse dem Christopher die letzten Worte und sage, geht nicht gelassen in die gute Nacht.
Vielen Dank, mein Freund. Vergesst nicht, wir sind Entdecker, wir sind Pioniere und richtet den Blick immer auf die Sterne. Bis dann.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
Beim Quiz Wer weiß denn sowas? Erwartet dich der Gipfel des unglaublichen Wissens. Kennst du die richtige Antwort? Wenn Männchen von eigentlich monogam lebenden Vogelpärchen fremdgehen? Ach, machen dies die Vogelweibchen daraufhin ebenso? B. Trennen sich die Vogelweibchen häufig von ihnen? Oder C. Rupfen die Vogelweibchen den Männchen die Schwanzfedern aus? Die richtige Antwort ist B. Trennen sich die Vogelweibchen häufig von ihnen? Wer weiß denn sowas? Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.